Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone.
Und ich sitze mal wieder gegenüber vom Simon.
Und heute haben wir ganz, ganz viele tolle Sachen von der Messe im Gepäck, die wir schon gezockt haben. Und einen Titel, über den wir unbedingt sprechen müssen. Und damit fangen wir eigentlich auch schon direkt an. Ohne viel Umschweife. Es geht um Forestry. Und Forestry ist ein Spiel, bei dem es um Forstwirtschaft geht. Es ist ein Eurogame. Ein bis vier Personen steht auf der Packung. Ich habe gehört, der Solo-Modus soll nicht so schlecht sein, wobei ich das ja auch nicht solo spiele.
Ja, bisher haben wir es zu zweit gespielt. Wir haben zwei Partien hinter uns gebracht und wir wollen unsere Eindrücke mit euch teilen.
Genau, und die werden heute etwas anders sein als bei anderen Spielen wahrscheinlich und möchten da auch nochmal gerne zum Diskurs anregen zu diesem Spiel. Erstmal, worum geht es? Wir sind Forstwirtschaftler, die quasi sich um den Wald kümmern, aber auch vor allem Produkte aus Holz herstellen und diese dann verkaufen beziehungsweise erstmal produzieren.
Genau.
In verschiedenen Bereichen, egal ob es jetzt irgendwie Spielzeug ist, ob es Möbel sind oder irgendwelche innovativen Sachen, sind auf jeder Karte auch so Flufftexte drauf. Aber im Kern ist es ein ganz klassisches Eurogame, was uns sowohl thematisch als auch spielerisch überhaupt gar nicht überzeugt hat.
Genau. Und vielleicht fangen wir mit thematisch an, denn das setzt sich dann auch so ein bisschen im Spielerischen fort.
Ja.
Und damit ihr da mal so einen Eindruck gewinnt, dachten wir, wir gucken mal für euch nochmal was auf der Rückseite der Schachtel denn so steht. Womit wird das denn beworben?
Genau, also Zitat oder auf der Verpackung steht: Forestry ist ein Spiel über Bäume und deren Abholzung. Es zeigt, wie Wälder CO2 bilden und eine erneuerbare Ressource produzieren. Inspiriert von echten Förstern bietet Forestry einen strategischen, realistischen und lehrreichen Einblick in die nachhaltige Forstwirtschaft. Ihr bewirtschaftet einen Wald nachhaltig, indem ihr Aufträge für Holzprodukte erfüllt und zugleich das Ökosystem für zukünftige Generationen bewahrt. Dazu führt ihr in einem dualen System Aktionen entweder mit eurem Sägewerksleiter oder eurer Erntemaschine aus. Ihr pflanzt Bäume, baut Infrastruktur auf und verwaltet die Wasserrückhaltung. Gleichzeitig nehmt ihr Aufträge für Holzprodukte an und erfüllt sie, nachdem ihr Holz erntet und verarbeitet. Wer von euch den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit am besten schafft, gewinnt das Spiel. Und das ist auch das, weswegen ich dieses Spiel gekauft habe. Gerade der letzte Satz, Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, ist ein Satz, den wir beide nach den Partien, die wir jetzt gespielt haben, überhaupt nicht unterschreiben können.
Genau. Und das liegt vor allem daran, dass es in diesem Spiel, es geht eigentlich nicht so wirklich um den Spagat und schon gar nicht um ein Gleichgewicht, sondern es ist schon sehr zugunsten der Wirtschaftlichkeit. Ich finde, die Nachhaltigkeit bleibt in diesem Spiel schon eher auf der Strecke.
Man kann ja vielleicht sagen, die Punkte, die uns direkt aufgefallen sind, weil wir sind tatsächlich relativ neutral in dieses Spiel reingegangen, beziehungsweise ich habe mich auf das Thema auch ein bisschen gefreut.
Ich bin komplett neutral reingegangen.
Genau, du wusstest gar nichts. Dazu muss man sagen, dass du auch beruflich in der Vergangenheit auch schon mal etwas mit dem Thema Bäume zum Beispiel zu tun hattest.
Ja.
Und das ist erstmal ein Thema, was auch vom Cover her, es sieht so aus, als würden da wirklich, weiß ich nicht, viele im Forst arbeiten und
viele Bäume gefällt werden.
Es sieht tatsächlich, wenn man es jetzt weiß, dann fällt es einem vor allem auf. Aber auch im Vordergrund blüht ein neuer Setzling. Und es gibt tatsächlich schon ein ausführliches Video, auch rund um diese Thematik von Hunter & Friends, das tatsächlich auch für Aufsehen gesorgt hat. Das war mir tatsächlich vorher gar nicht bewusst, weil das Video dann wahrscheinlich in diesem ganzen Messe Wirrwarr ein bisschen untergegangen war, weil das fand ich tatsächlich sehr interessant.
Und dazu dann vielleicht auch direkt schon mal den Appell. Wir haben dann auch gesehen, dass er in einem angepinnten Kommentar dann auch Quellen hinterlegt hat. Und auch bei BoardGameGeek gibt es einen Beitrag zu diesem Thema. Ich glaube, da hat jemand anders tatsächlich so ein bisschen seine Punkte aus dem Video wiedergegeben oder zusammengefasst oder so.
Die Autoren
und auch
haben geantwortet.
Da haben auch die Autoren geantwortet mit Quellen und auch Hunter and Friends hat nochmal mit Quellen geantwortet. Also da könnt ihr euch gerne nochmal ein bisschen im Detail einlesen. Wir haben da tatsächlich so ein bisschen nur grob drüber gelesen und wollten da jetzt auch nicht so tief in die Thematik reingehen.
Da sind wir auch nicht die richtigen Personen für.
Ob das Spiel jetzt die wirkliche Waldsituation in Europa wiedergibt, da sind wir jetzt nicht so tief drin. Aber so, ich sag mal, so ein paar Kleinigkeiten, die bemängeln wir auf jeden Fall auch. Und das ist eben ja vor allem der Punkt mit der Nachhaltigkeit, weil das in dem Spiel nicht so rüberkommt, finde ich. Für mich persönlich. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, wir fahren in unserem Zug mit unserer Erntemaschine durch den Wald, holzen da Bäume ab und setzen dann sofort unter Umständen Setzlinge ein, die auch sofort wieder ein neuer Baum sind. Und das ist halt absolut unrealistisch. Das ist jedem klar, dass Bäume nicht sofort von jetzt auf gleich wachsen. Und ansonsten können wir nicht viel für den Wald tun. Es gibt drei Schutzmaßnahmen, wie das genannt wird. Ich glaube, das eine ist irgendwie mit Kalk bestreichen, genau. Baumhöhlen schützen. Das dritte habe ich vergessen.
Es war irgendwas mit Äste absägen. Also
ja,
so eine Säge,
und,
ne?
Aber das hat nur so kleine, gibt uns nur kleine Boni. Das bringt dem Wald quasi nichts in dem Spiel.
Genau,
und
der Baum wird dadurch nicht besser oder freut sich darüber, sondern das ist einfach nur, ich sammle einen Token ein.
Genau.
Ich werde quasi dafür belohnt, dass ich das mal gemacht habe, aber ich sehe effektiv nicht im Spiel, was es bringt.
Genau, und Hauptaugenmerk des Spiels ist wirklich, ich brauche einfach viele Bäume, um meine Gegenstände zu fertigen. Und das wieder aufforsten ist eigentlich nur so Mittel zum Zweck, weil wenn es halt keine Bäume mehr gibt, kann ich irgendwann keine mehr abholzen. Aber heute hatten wir eine Partie, da war am Ende, waren da vielleicht noch drei Baumplättchen oder so, weil wir dann irgendwie ein bisschen drauf geschissen haben, wieder aufzuforsten. Und so kann man das auch spielen. Und es wäre natürlich ein völlig anderes Spiel, wenn man jetzt sagen würde, das Aufforsten braucht ein, zwei Runden oder so, was ich tatsächlich aber spannender fände. Aber es stößt einem so ein bisschen auf, wenn es so mit Nachhaltigkeit und man muss den Spagat finden, beworben wird und dann ist es eigentlich vollkommen egal.
Ja.
Mechanisch.
Also ich nenne es auch wirklich, also die Mechanik, die du eben genannt hattest, dieses ich kann in einer Runde einen Baum, einen großen Baum abholzen, daraus etwas machen, wieder neue einpflanzen und dann habe ich wieder neue Bäume, die ich da fällen kann. Das ist eine thematisch absolut unlogische Aktionsmöglichkeit. Dass das möglich ist, ist überhaupt nicht thematisch. Jetzt kann man sagen, da sind ja noch andere Bäume, ja, aber wieso kannst du die dann davor nicht? Und das fühlt sich irgendwie komisch an. Es fühlt sich an wie in Minecraft, wenn ich Knochenmehl nehme und damit sofort einen Baum aus einem Setzling wachsen lasse. So,
ja,
über Nacht.
Ist halt, es ist halt ein bisschen absurd.
Ich verstehe, dass das spielmechanisch wahrscheinlich so sein sollte. Und es ist auch nicht der Hauptkritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Aber das ist erstmal unlogisch. Das zweite ist, wie du eben sagtest, die Intention hinter den Sachen, die ich tue. Denn ich tue alles nicht unbedingt dafür, damit es dem Wald gut geht.
Nee,
sondern
gar
nicht. Ich tue es nur dafür, dass ich am bestmöglichsten gleich wieder irgendwie die richtigen Bäume abholzen kann. Das heißt, es bringt mir persönlich natürlich mehr etwas, einen Wald aufzuforsten, den ich nachher wieder abholzen kann. Zumindest ist das so das Gefühl, was wir jetzt hatten. Sicherlich kann man auch nur auf Aufforstung spielen, aber in der heutigen Partie war es zum Beispiel so, wir haben eigentlich nur auf Abholzung gespielt. Ne, waren wenig, also es war deutlich mehr abgeholzt als am Anfang des Spiels. Und was mir dann noch aufgefallen ist, auch bevor wir uns überhaupt mit dem Thema nochmal eingehender befasst haben, ist, das sind ja Produkte wie zum Beispiel Musikinstrumente, elektronische Geräte, die aus Holz gemacht werden, weil sie dann eine bessere Isolierung und Langlebigkeit haben, Fahrräder, Häuser, was weiß ich. Aber das sind alles Produkte, wenn wir die in Masse produzieren würden, wie wir es jetzt mit anderen Sachen tun.
Genau, mit,
dann
mit Kunststoffen
könnten wir,
oder so.
Dann könnten wir damit nicht den Bedarf decken. Und das, finde ich, lässt das Spiel komplett fallen. Natürlich ist es cool, wenn ich irgendwie eine Tastatur und eine Maus habe, die aus Holz ist. Aber es wäre nicht realistisch, wenn jetzt jede Tastatur und jede Maus aus Holz wäre.
Und ich finde, an dem Punkt fehlt mir eben so ein bisschen die Einordnung in dem Spiel.
Ja.
Und in der Anleitung gibt es sehr viele grüne Textboxen, in denen ja erklärt wird, was macht denn ein Förster, warum Erntemaschine, weil auch das ist ein Kritikpunkt, den ich bei vielen gelesen habe. Erntemaschine ist natürlich überhaupt nicht gut für einen Wald,
ja,
für einen Boden. Für die Ökologie, das ist natürlich schwierig, aber auch natürlich verständlich, weil man nicht alles per Hand machen kann. Jedenfalls gibt es für diese ganzen Themen, gibt es so kleine Textboxen. Aber was mir da fehlt, ist die Einordnung. Natürlich braucht ein Wald Zeit, bis er sich wieder bildet, bis er wieder gewachsen ist, bis die Bäume wieder gewachsen sind und bis sich die Tiere wieder irgendwo einfinden oder sowas. Da fehlt mir so ein bisschen die Einordnung. Es steht nur, ja, in der Realität müsste eine Fläche innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder aufgeforstet werden. Dass das aber ewig dauert, bis ein Baum gewachsen ist.
Genau.
Und dann wird da eigentlich nur drauf eingegangen, ja, Bäume müssen in einem bestimmten Alter gefällt werden, weil sonst sinkt die Qualität des Holzes. Also es ist irgendwie immer so der Twist zu, wenn man die Bäume nicht schnell genug fällt, dann wird das Holz für die Verarbeitung schlechter. Also irgendwie hat das immer diesen Kontext und auch andere Sachen. Wir können den Fluss beeinflussen, indem wir eine Talsperre bauen oder indem wir einen Mäander bauen. Und auch da fehlt mir so ein bisschen die Einordnung. Warum ist das denn gut, wenn wir für den Wasserhaushalt, wenn wir einen Mäander bauen? Weil das würde Verständnis schaffen. Weil also das kommt jetzt auch aus dem beruflichen Kontext, weil wir wollen ja zu renaturierten Gewässern. Wir wollen zu Gewässern zurück, die mäandrieren, weil das super, super gut ist. Und ich finde, wenn man das so ein bisschen einordnen würde, würde man es da vielleicht auch schaffen, das Leuten nahezubringen, dass es eben besser ist, so ein wildfließendes Gewässer sozusagen oder so eben ein mäandrierendes Gewässer zu haben, als ein gerades Gewässer, so wie unsere Gewässer eigentlich alle sind. Und da sind so ein bisschen vertane Chancen auch, finde ich, dabei.
Ja, es wirkt mir an vielen Stellen einfach auch ein bisschen zu einseitig. Ne? Also zu einseitig auf diese Wirtschaftlichkeit. Und das würde ich nicht bemängeln in diesem Ausmaß, wenn es das Spiel nicht so kommunizieren würde. Das Spiel kommuniziert hier auf der Rückseite klar, es geht um Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und den Spagat dazwischen. Und ich sehe in diesem Spiel die Wirtschaftlichkeit in erster Linie repräsentiert. Ja, da geht es darum, Holz zu haben und das noch weiter zu verarbeiten. Und es ist eher ein Holzverarbeitungsspiel als ein, ich kümmere mich jetzt groß um den Wald. Nur weil ich da jetzt ein Plättchen einsammle, womit ich den einen Baum da jetzt mit Kalk bestrichen habe. Und ich merke aber von dem Effekt nichts. Dann ist das auch mir im Spiel thematisch zu einseitig. Und das finde ich sehr schwierig. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde das Thema durchaus spannend. Und ich finde, man hätte das wahrscheinlich auch deutlich besser umsetzen können. Da ist Mühe in viele Sachen reingeflossen, aber eben nicht im gleichen Verhältnis. Und das finde ich sehr schade.
Genau. Und um das jetzt auch nochmal einzuordnen, das soll jetzt auch kein Aufruf zum Boykott sein wegen des Themas. Ne? Wenn euch das Thema trotzdem anspricht, das ist ja kein Ding. Ihr könnt das spielen, ihr könnt das Spiel ausprobieren. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, warum wir es auch mechanisch schlecht finden. Also warum es uns auch mechanisch einfach nicht gefällt. Aber ich finde es einfach nur wichtig, euch zu kommunizieren, dass die Erwartungshaltung eine andere an das Spiel sein sollte. Weil wir hatten jetzt auch, irgendwer hat doch auf dem Discord dann auch geschrieben, oh, ich dachte aber, das wäre ein bisschen anders.
Ja.
Dann interessiert es mich vielleicht doch nicht mehr.
Genau so ist es.
Und das ist der Punkt. Also wenn ich das jetzt so wüsste, dass es da wirklich eigentlich, dass dann doch wirklich eher die Forstwirtschaft im Vordergrund steht mit der Produktion vor allem von irgendwelchen Gegenständen, dann wäre das, glaube ich, auch nicht so für mich.
Ja.
Oder es ist auch nicht so für mich,
nee,
jetzt,
für
wo
mich
ich das
auch nicht
weiß.
Also
auch
thematisch ja. Ich will nur noch einmal abschließen. Es gab auch dann Kommentare, die ich gelesen habe, auch unter dem Hunter-Video, wo auch drin stand, es geht ja auch darum, warum haut ihr jetzt alle auf Forestry drauf? Es gibt doch noch zig andere Spiele, die ganz schlimm sind. Ich möchte da nochmal einen Punkt ganz klar loswerden. Wir sind in der Brettspielszene, wo auch gesellschaftliche Sachen stattfinden. Ja, wir haben einen kulturellen Mehrwert Und wenn wir ein Spiel versuchen, realistisch darzustellen, ist das auch unfassbar wichtig, dass wir das nicht so verfälschen. Und da gibt es sicherlich eine Menge Beispiele und schreibt uns die gerne. Ja, jeder hat da seine blinden Flecken und ich verurteile auch keinen, der das nicht erkennt in diesem Spiel. Es ist nur wichtig, dass wir in der Szene schon auch darauf aufmerksam machen, dass solche Sachen problematisch sind.
Genau, und für jeden schließt das ja auch andere Themen ein. Und nur weil für eine Person jetzt Forestry, sage ich mal, so eine rote Flagge ist, aber Arche Nova nicht, heißt das ja nicht, dass die Person da irgendwie eine schlechte Meinung hat oder sowas. Also die Leute, die uns kennen und jetzt und vielleicht auch ihr auch schon, weiß ich nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, wisst ja auch, dass wir jetzt Arche Nova nicht spielen wegen des Themas.
Richtig.
Und das ist vollkommen
übrigens
okay.
Aus einem, ich will nochmal einordnen, Forestry ist jetzt so auf einem Grad, wo ich sage, Arche Nova legt da noch deutlich einen drauf, was die Problematik des Themas in unseren Augen angeht. Da müssten wir dann vielleicht in einem separaten Podcast mal drüber sprechen, weil Forestry geht jetzt wirklich, es geht ja jetzt erstmal um Forestry, aber es gibt genügend Beispiele, wo das so ist. Wir haben auch Salt and Sea hier. Das habe ich auch, ich sag mal, blauäugig gekauft aufgrund einer mechanischen Empfehlung. Dann habe ich auch direkt im Discord eine Nachricht gekriegt. Hier kannst du dir mal anschauen. Da wird das und das auch falsch dargestellt. Auch da werden wir genau darauf hinschauen. Und ich finde es super wichtig, dass wir als Brettspielszene es auch hinbekommen, solche Themen auch dann aufzuarbeiten, beziehungsweise einfach zu schauen, was ist da eigentlich problematisch dran? Weil das ist auch unsere Aufgabe in irgendeiner Form, zumindest auch als Journalisten.
Und ich finde es auch trotzdem okay, wenn einem jetzt das Spiel mechanisch gefällt, wenn man es trotzdem spielt.
Das
auch
ist,
wenn
glaube ich,
andere Leute sagen,
Ordnung,
oh, das
natürlich.
Thema, ne? Also ich verurteile auch niemanden, der Arche Nova spielt. Es mag ja ein gutes Spiel sein, mechanisch, und ist ja vollkommen okay. Ich finde es nur wichtig, dass man vielleicht zumindest mal aufmerksam darauf wird, was sehen denn vielleicht Leute für ein Problem in dem Spiel.
Mhm, genau.
Und
sich das mal anhört, in
sich
Diskurs
das mal,
geht.
Genau, sich das mal anhört. Und dann kann man kann sich natürlich seine eigene Meinung bilden und sagen, okay, ich kann das anders kontextualisieren, ich kann das abstrahieren, etc. Das ist alles vollkommen fein. Also es soll sich keiner schlecht fühlen, nur weil er dann jetzt sagt, okay, finde ich nicht so schlimm bei Forestry, ich mag das Spiel trotzdem. Ne? Aber es ist trotzdem wichtig, einfach mal so drauf angestoßen zu werden.
Ich möchte auch nochmal drauf eingehen, weil das sehr häufig so als Vergleich kommt, dass man so historische oder Wargames spielt, ja. Und wir spielen ja zum Beispiel auch Gleichgewicht des Schreckens total gerne. Mhm. Da sind andere, die sagen, ich kann das nicht spielen. Das ist ja, wie kannst du das spielen hier mitten in dieser schrecklichen Zeit und Spannungen und Stellvertreterkriege und Sonstiges? Ich muss sagen, es gibt für mich, und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich betonen, einen Riesenunterschied zwischen etwas, was realistisch aktuell passiert und was falsch dargestellt wird oder auch schwierig dargestellt wird oder anders als es versprochen wird, wie bei Forestry, als wenn ich ein Thema historisch aufarbeite. Na, zum bestes Beispiel dafür ist für uns auch wirklich, dass wir Spiele, wo wir aktuelle, ne, wir sind ja vegan, dass wir Spiele, wo Tiere ausgebeutet werden, erstmal per se nicht attraktiv finden und meistens meiden. Wenn das aber in einem historischen Kontext, wie zum Beispiel bei Paleo passiert, wo Menschen darauf angewiesen sind, es keine Alternativen gab und es einfach ein historischer Abschnitt war, dann ist das für uns nochmal was anderes. Und ähnlich ist das auch bei den Wargames beziehungsweise den Spielen von GMT beispielsweise. Natürlich finde ich den Kalten Krieg nicht geil, aber es bietet mir eine Möglichkeit, geschichtlich einzutauchen. Und ich glaube, da ist es super wichtig, dass wir Leute nicht vorverurteilen für ihren Spielegeschmack oder Sonstiges. Es ist nur wichtig, dass man darüber in den Diskurs geht und das auch ja qualitativ tut und dem anderen auch zuhört.
Genau, und bei Gleichgewicht des Schreckens ist uns die Thematik ja bewusst. Ne? Also
absolut.
Da, wir wissen um das Problem. Wir wissen, warum andere Leute das nicht spielen würden und wir können das auch einordnen und wissen genau und sind auch genau der Meinung, Kalter Krieg war scheiße.
Jeder kann was anderes abstrahieren und was anderes eben nicht. Und wenn wir im Kalten Krieg aus Versehen den Atomkrieg auslösen, dann werden andere sagen, ach du Scheiße, was spielt ihr da? Und wir denken, okay, krass, wir haben jetzt gerade hautnah diese Spannungen, auch aufgrund dieser historischen Einordnung, auch bei den Karten und so, haben wir jetzt gerade miterlebt.
Ja.
Und das ist eine Epoche, die wir sonst nicht so hautnah auch spielerisch nimmst du auch Sachen nochmal anders auf. Das kann wahrscheinlich jede Person hier unterschreiben. Und da gibt es erstmal nicht so ein richtig und ein falsch.
Genau. Und jetzt wollen wir mal den Bogen zum Mechanischen schlagen. Wir haben ja schon angedeutet, dass wir es mechanisch auch nicht so gut finden, dass man zum Beispiel eben die Sämlinge ausstreut und dann hast du sofort wieder einen Baum, den du im selben Zug, du kannst theoretisch im selben Zug den Baum abholzen, ihn neu aussäen und wachsen lassen und ihn schon wieder abholzen. Aber das ist nicht der einzige Punkt, der uns mechanisch nicht gefällt. Und wenn das Spiel mechanisch top wäre, dann wäre man vielleicht auch eher bereit zu sagen, okay, thematisch nicht perfekt, aber können wir drüber hinwegsehen.
Ja, also es gibt ein paar Punkte, die mir mechanisch überhaupt gar nicht gefallen. Ich glaube, wir sind uns da sogar einig und wir haben auch gesagt, wir spielen das jetzt ein zweites Mal. Ich hatte auch überhaupt, also wir hatten beide, glaube ich, nicht die größte Motivation, es jetzt nochmal auf den Tisch zu bringen. Aber wir haben es gemacht, um einfach jetzt nochmal auch zu schauen, welche Sachen shiften sich vielleicht auch. Und es war gut, weil wir jetzt in der zweiten Partie es beispielsweise hatten, dass der komplette Wald nachher abgeholzt ist. Das hatten wir in der ersten Partie nicht. Im Discord habe ich eben gelesen, in deren Partien ist das bisher noch gar nicht vorgekommen, dass so viel abgeholzt war. Ich glaube, das Spiel hat an sich schon eine große Unterschiede in den Partien, weil du auch dich auf verschiedene Sachen spezialisieren kannst. Und das ist etwas, was ich erstmal positiv hervorheben möchte. Du hast mehrere mögliche Strategien.
Ja, positiv möchte ich auch hervorheben. Also ich sag mal, bis auf das Drumherum mit den Infotexten, die mir ein bisschen zu wenig sind, ist trotzdem das Material. Ich finde das Material
ja,
super.
Sehr schön.
Das
sieht
ist sehr
aus.
Schön. Die Anleitung ist top geschrieben. Also da bleiben keine Fragen offen. Was ich auch echt mal loben muss, weil wir echt häufig Anleitungen haben, die super scheiße sind. Aber das ist wirklich gut aufgearbeitet. Ich finde auch die Optik sehr schön und ansprechend. Und ich finde es tatsächlich auch cool, diese ganzen Holzprodukte, die man gezeigt bekommt. Mir war da vorher gar nicht so bewusst, was man vielleicht auch alles aus Holz machen kann. Also da war so eine Art Holzglas dabei, wo ich erstmal dachte, hä, das ist möglich?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie verarscht wurde und dass es das gar nicht gibt. Aber,
es stand auf der Karte.
Wir
müssen dem Spiel jetzt da auch erstmal vertrauen.
Und ich finde, die Sachen sind echt schön gestaltet. Ja. Also die Optik finde ich super, super
schön.
Die
Ikonografie ist auch richtig gut, wobei ich sagen muss, ich finde die Ikonografie nicht immer schön. Also gerade die Verarbeitung vom Holz ist mehr zweckgebunden ikonografiert, als dass es irgendwie hübsch wäre, wenn das Holz gebalzt wird oder gebeizt heißt es.
Gebeizt.
Ne? Gebeizt wird oder getrocknet wird. Was mir tatsächlich mechanisch überhaupt gar nicht gefällt, ist so ein bisschen das Gegenteil von Galactic Cruise, was wir auch noch besprechen werden. Es ist einfach super unbelohnt in meinen Augen. Wir haben 3 Aktionspunkte jede Runde zur Verfügung, zumindest am Anfang und können dann jedenfalls auch je nach Spielweise nachher bis zu 6 Aktionspunkte
und
pro Zug haben.
Und wir können noch welche dazu kaufen.
Genau, für 4 Münzen kriegen wir eine weitere Aktion. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir uns auf unterschiedliche Sachen eben fokussieren können. Ich hatte beispielsweise nie mehr als 3 Aktionspunkte. Du hattest heute und gestern auch.
Ich hatte 4.
4 Stück.
Und ich habe heute relativ viele dazu gekauft.
Ja, aber jetzt sind die Aktionen in meinen Augen wenig spannend. Also krasses Gegenteil Inventions, ja, von Vita Lacerda ist natürlich nochmal in der Komplexität noch ein bisschen höher. Forestry wird aber auch von Pegasus als Expertenspiel ausgeschrieben. Ich würde sagen, es ist niedriges Expertenlevel, also mit dem Lacerda nicht zu vergleichen. Vielleicht eher ganz hohes Kennerniveau, also so gerade an der Grenze. Aber bei einem Vita Lacerdas Inventions hast du es so, du machst eine Aktion und kannst kettenzügig zig Aktionen hinten dran hängen. Und die Aktionen sind aber auch stark und es steckt viel Hirnschmalz darin, wie die Reihenfolge ist und wie die Aktionen ineinander greifen. Und bei Forestry ist es so, im schlimmsten Fall ist es so, du machst in deinem Zug kaum was. Also ich habe heute beispielsweise mehrere Züge gehabt. Ich holze einen Baum ab, dann renaturiere ich den, der wächst wieder und dann holze ich ihn wieder ab. So, dann habe ich zwei Bäume in meinem Lager und das war mein ganzer Zug. Jetzt ist aber das Problem, wir haben in dem ganzen Spiel eigentlich nur 10 bzw. 9 Züge, je nachdem.
Runden.
Runden, genau. Aber ja. A, dieser 3 bzw. bis zu 6 Züge. Und die sind mir aber zu simpel. Das eine ist zum Beispiel auch, erfülle einen Auftrag. Das andere ist, nimm dir einen Auftrag. Oder nimm dir einen neuen Samen. Oder trockne eins deiner Hölzer. Das sind alles so ganz kleinteilige Sachen, die ich so aus dem Lasterde-Game eher als Nebenaktion kenne.
Genau, und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir halt dann vorhin auch und gestern auch schon geäußert haben. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Wertigkeit der Aktionen.
Ja.
Weil eigentlich kostet alles einen Aktionspunkt. Bewege ich mich mit meiner Sägewerksleiterin, einen Aktionspunkt. Hole ich mir eben so eine Aufwertung für mein Holz, einen Aktionspunkt. Holze ich ab, kostet es manchmal 2 Aktionspunkte, wenn ich quasi einen wertigeren, ja, genau, Baum bekomme. Aber ansonsten
mehr Bäume
gibt's da,
vor allem auch.
Ja, genau. Oder halt der Dreierbaum mit den 3 Sternen kostet auch 2 Aktionspunkte.
Ja, und dann laufe ich auf meinem inneren Rondell, wo ich mich auch frage, was ist das jetzt thematisch,
ja,
was ich jetzt von diesem Baum profitiere? Ich weiß es nicht.
Ja, und irgendwie ist das halt, also alles kostet eigentlich gefühlt gleich viele Aktionspunkte und es ist halt nicht belohnend. Es ist, man kriegt so wenig bei diesen Aktionen. Und man hat dann so ein paar Bonussachen, ein paar Belohnungen, aber die sind auch nicht so spektakulär.
Nee.
Also wenn ich zum Beispiel so ein Schutzplättchen einsammle oder wenn ich einen Baum aufforste, dann kriege ich halt kleine Belohnungen. Die sind aber nie so, dass ich mir denke, boah, geil, da arbeite ich jetzt richtig drauf hin.
Mhm.
Also irgendwie ist das so ein bisschen, ja, es ist sehr unbelohnend irgendwie.
Ja, und dazu kommt noch, es gibt ja die asymmetrische Seite quasi von den Charakteren. Ich fand die jetzt auch nicht spannender. Also das war dann, ich konnte jetzt mit meinem Lager ein bisschen mehr machen, aber das war jetzt nicht krass, muss ich ehrlich sagen. Das war so, ja, okay, machen wir mal, aber naja.
Ja, und im Endeffekt, was ich da jetzt noch sagen möchte, ich finde, so asymmetrisch waren die Fähigkeiten gar nicht, weil das Ergebnis war jedes Mal das Gleiche. Du hast kleine Belohnungen bekommen, wenn du Bäume in dein Lager gelegt hast.
Also wenn ich abgeholzt habe. Ich wurde auch noch dafür belohnt, dass ich den Wald abholze.
Also du hast dafür kleine Belohnungen bekommen, sowas wie ein Sternchen, eine Ressource, ein Punkt. Und ich habe genau dieselben Belohnungen bekommen, wenn ich ein Gebäude gebaut habe oder einen Sämling eingepflanzt habe, nur über ein anderes Board noch, bei dem ich irgendwelche Tiere platzieren musste. Das war halt auch ein bisschen unspannend. Es war völlig irrelevant.
Pseudo-Asymmetrie nenne ich das.
Es war so ein bisschen Pseudo-Asymmetrie. Du hast halt nur für deinen Lagerbereich diese kleinen Boni bekommen. Ich habe sie ein bisschen verteilter über mein gesamtes Board bekommen. Also meins war ein bisschen spannender, sage ich mal.
Ja.
Aber das war's. Also es war nicht wirklich asymmetrisch. Und die anderen beiden Charaktere, gut, die haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Das kann sein, dass es da vielleicht anders ist.
Aber ja, aber wäre ja seltsam, dann wären die ja extrem schwach jetzt beispielsweise.
Ja, aber die beiden, die wir gespielt haben, die fand ich jetzt so im Endergebnis nicht so unterschiedlich.
Nee, also ich würde auch sagen, das hilft dem Spiel auch nicht. Also mir hat das heute jetzt nicht geholfen, dass ich diese Dinge hatte. Ich wurde ein bisschen darauf getrimmt, eben diese Strategie weiter zu verfolgen. Also war es eigentlich noch enger eingesteckt.
Ja.
Und das finde ich meistens eher schlecht sogar in Spielen, wenn es so die Asymmetrie ist tatsächlich.
Ja, also irgendwie, es hatte nicht so viel Mehrwert tatsächlich.
Ja, und im Großen und Ganzen, das Spiel geht natürlich relativ schnell um. Hast 9 Runden in dem erweiterten Spiel, sonst hast du 10. Und du spielst das und denkst, okay, das Einzige, was ich jetzt eigentlich mache, ist da eine Ressource holen, dann bereite ich vielleicht die Ressource noch auf und erfülle den Auftrag.
Ja.
Und das kenne ich von Zehntausenden von Eurogames gefühlt. Also das ist für mich wirklich absolutes 0815. Und dann ist natürlich das Problem, wenn das Thema dann nicht mehr überzeugt, dann wird's schwer. Und wir haben so viele gute Eurogames, die auch schon jahrelang alt sind, aber das hat's in meinen Augen wirklich nicht gebraucht.
Nee, also für uns nicht. Genau, das ist eigentlich, ich glaube, unser Fazit. Für uns braucht es das nicht, aus den Gründen, die wir jetzt aufgezählt haben. Schaut es euch gerne trotzdem an, aber habt eben so ein bisschen im Hinterkopf, was wir euch dazu erzählt haben, bevor ihr euch das holt. Wenn ihr sagt, ich würde es trotzdem probieren, vielleicht guckt ihr mal, ob ihr es bei irgendwem antesten könnt, bevor ihr euch wirklich committet, das zu kaufen. Und wenn es euch doch gefällt oder wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dann schreibt uns das gerne. Also wir, uns interessiert das auch, wie ihr das seht, wenn ihr das schon gespielt habt oder wenn ihr schon Kontakt damit hattet.
Genau, und wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, das Thema auch da abstrahieren zu können, zu sagen, ey, ich betrachte das einfach als Eurogame, das Thema ist mir völlig egal und ich habe daran Spaß oder eben auch nicht. Aber wie gesagt, ihr dürft uns gerne eine Nachricht dazu schreiben auf Instagram oder auf oder via Mail. Wir versuchen da so schnell wie möglich auch zu antworten. Das würde uns auch wirklich interessieren. Ja, ich glaube, da ist ein Diskurs einfach wichtig. Und es gibt ja tatsächlich mehrere Spiele, die das auch, wo es auch definitiv problematisch ist. Jetzt ist es gerade Forestry bei uns, weil wir es eben besprochen haben. Aber schickt uns auch gerne eure Beispiele, wenn ihr sagt, die und die Spiele kann ich wegen dem Thema nicht spielen oder finde ich katastrophal. Das meiste, was man hört, sind tatsächlich Wargames, also Kriege, die man nachspielt oder sonstiges. Ja. Ich finde zum Beispiel auch Aquaria, was ja jetzt rausgekommen ist von Thomas Scholleck, auch ganz schwierig, weil es ja eben auch quasi ein Aquarium aufbaut, wo wir die Fische einfach da nett reinsetzen, während in der Realität es einfach so ist, dass diese Fische aus dem Meer entnommen werden, weil es Salzwasserfische sind. Aber da hat jeder seine eigenen seine eigenen Grenzen und das ist auch vollkommen okay. Aber darüber in den Diskurs zu kommen und vielleicht auch anderen Menschen zu sagen, warum etwas für einen nichts ist, das finde ich total wichtig.
Ich glaube, das bringt auch jeden weiter. Ja. Auch wenn man jetzt vielleicht trotzdem dann weiterhin sagt, ich spiele das, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber einfach, dass man so ein bisschen offener wird für Dinge, die andere vielleicht stört und vielleicht ja dann auch doch so ein bisschen das als Denkanstoß nimmt für seine eigenen Verhaltensweisen oder was auch immer. Oder auch nicht, aber es einem trotzdem einfach bewusster ist.
Ja, das und ist vielleicht, immer gut. Vielleicht auch an die Verlage auch nochmal zu schauen, ist es wirklich so, wie es hinten drauf steht oder wird da nicht, also in meinen Augen ist das auch irgendwie falsches Marketing, so wie es hinten drauf steht. Das ist nicht das, was ich bekommen habe, was ich gedacht hätte, was ich bekomme.
Ja.
Und das ist schade, weil das schafft eigentlich die Brettspielszene häufig sehr gut. Jetzt ist es nun mal so. So, nachdem wir jetzt längere Zeit über Forestry gesprochen haben, sprechen wir doch mal über ein Spiel, was uns ziemlich überzeugt hat und was im Moment noch ein bisschen untergeht, habe ich das Gefühl. Und zwar ist die Rede von dem neuen Christian Kuder-Spiel, nämlich die glorreichen Gilden von Buttonwill.
Genau, und ihr denkt jetzt vielleicht, wie, neues Christian Kudal-Spiel, das war doch Flop. Aber es gibt natürlich noch ein anderes. Das hatten wir in der Messeliste nicht erwähnt, weil es bei Ravensburger, glaube ich, rausgekommen ist.
Genau, ganz schnell auf Deutsch.
Und das ist ja für jeden easy verfügbar, sagen wir mal. Deswegen haben wir gesagt, das kommt einfach jetzt. Das müsst ihr nicht auf der Messe unbedingt mitnehmen. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Spiel, wie wir finden.
Absolut. Und vielleicht so eine kleine Side-Info. Wir haben schon über das Spiel gesprochen, aber die Aufnahme ist verschwunden.
Ja, es gibt eine, es gibt jetzt schon eine verlorene Folge.
Ja, und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich tippe darauf, dass ich sie aus Versehen gelöscht habe. Und wir haben versucht zu rekonstruieren, worüber wir da gesprochen haben. Wir glauben, es waren noch außer dem Parks und Gwent, aber wir sind uns nicht mehr sicher. Nichtsdestotrotz, egal, wir sprechen jetzt auf jeden Fall nochmal über die glorreichen Gilden von Buttonwill, denn das lohnt sich, finde ich. Wir haben jetzt insgesamt 9 Partien schon gespielt und das in kürzester Zeit. Es ist bei uns ungefähr eine Woche vor der Messe angekommen und da auch super regelmäßig auf den Tisch gekommen. Für diejenigen, die noch nicht zu den Christian Kuder Fanboys oder Fangirls gehören.
Schämt euch.
Schämt euch. Ich sag trotzdem nochmal, was er so Tolles gemacht hat. Mein liebstes Spiel hat er mitdesignt, nämlich Mindbug. Und ich glaube, ich spreche hier auch für uns beide, wenn ich sage, das Zwei-Personen-Highlight der letzten Zeit, Agent Avenue, war ja auch auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres, hat er auch designt. Und jetzt auf der Messe rausgebracht, Flop, da werden wir auch noch drüber sprechen. Das haben wir ja nur in der Vorschauliste bei uns erwähnt.
Und was ich Wichtiges dazu sagen möchte, euch sollte es zu denken geben, dass ich genau weiß, wer das ist.
Ja, das stimmt.
Und welche Spiele er designt hat. Heroes for Sale hast du nämlich
Heroes
noch vergessen.
Heroes for Sale, du hast mich ja unterbrochen. Heroes for Sale hat er natürlich auch gemacht. Auch davon bin ich immer noch großer Fan. Aber mit die glorreichen Gilden von Buttonwill hat er auf jeden Fall sein einfachstes Spiel jetzt gemacht. Und ich hatte tatsächlich ihn auf der Messe auch noch getroffen und habe noch lange mit ihm gequatscht. Also ich rede wirklich von lange. So lange, dass ich mich nicht mehr bei Ghostlift anstellen konnte, um das Spiel zu holen. Aber es war trotzdem es wert. Er hatte 4 Prototypen bei der Messe dabei, die er versucht hat, an die Verlage zu bringen und war da professionell vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn wir da nächste Messe vielleicht sogar 4 neue Spiele von ihm sehen. Wer weiß.
Das wäre ja schön.
Das wäre richtig cool. Klang auf jeden Fall auch wieder, als würde er in der Komplexität in verschiedenen Sphären unterwegs sein. Ich würde sagen, die glorreichen Gilden von Battleborn ist sein einfachstes Spiel mit weitem Abstand.
Aber mit der größten Packung.
Auch das stimmt.
Bis auf vielleicht
ja,
Mindbug, wo alles drin ist.
Ja, aber du hast recht. Also es ist eine ganz normale Spielschachtel. Und es ist ein Spiel, was er mit Eric Anderson Sundin designt hat.
Ja, und ich weiß auch noch genau, was der gemacht hat, denn darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, nämlich Hungry Monkey.
Mhm.
Ja.
Und wir sind auch da schon auf die Gemeinsamkeit gekommen, dass nicht alle Karten gespielt werden, sondern man je nach Spieleranzahl eine gewisse Anzahl an Karten vorher aussortiert.
Genau.
Genau, Eric Anderson Sundin. Hat auch noch Whirling Witchcraft designt, was wir damals auch schon mal gespielt hatten. Hat er tatsächlich noch nichts rausgebracht gehabt. Und Christian Kuder ist ja dafür bekannt, dass er sich auch immer fähige Co-Designer oder Mitdesigner ins Boot holt. Das hat er bei den Prototypen tatsächlich auch getan. Ich weiß aber nicht, wie viel ich darüber verraten kann, deshalb lassen wir es lieber.
Ja.
Aber bei die glorreichen Gilden von Battenwell, worum geht es überhaupt? Wir haben wieder viel zu lange drüber gesprochen, ohne euch überhaupt zu sagen, worum es geht. Es ist ein sehr, sehr leichtes Set-Collection-Spiel, was dann aber nach ein paar Partien doch Spieltiefe auch hervorblicken lässt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Worum geht es denn im Grunde genommen?
Ja, wir haben, wenn wir spielen, immer ein Kartenset aus, ich glaube, 8 verschiedenen beim Zweispielerspiel, oder?
Genau,
oder
8 oder 9, je nachdem, mit wie vielen wir spielen.
Genau, verschiedene Einwohner quasi von Battenwell, würde ich sagen. Die mischen wir zusammen. Und wenn wir dran sind, können wir immer 2 Karten ziehen aus der Auslage bzw. vom Nachziehstapel. Und wir dürfen ein Set aus gleichen Einwohnern ausspielen.
Genau.
Und diese Einwohner haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die meistens beim Ausspielen aktiviert werden und dafür sorgen, dass wir Punkte bekommen, dass wir mehr Karten bekommen, dass wir Karten an Sets anlegen können. Und manche Einwohner werden stärker, je mehr Karten ich auf einmal ausspiele. Und ja, am Ende des Spiels zählt die Größe der Sets. Ja.
Genau. Eigentlich die Größe der Sets. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, die Buttons, also die Knöpfe zu sammeln und darüber Punkte zu machen. Aber es gibt so 2 Kniffe im Spiel, die ich gerne erwähnen möchte, weil es klingt jetzt ja auch sehr basic. Und es ist ein sehr basic Spiel. Das ist jetzt nicht das Spiel, was ich mitnehmen würde zu einem Vielspielerabend. Sondern das ist ein Spiel, was wahrscheinlich eher Familien bzw. SpielerInnen, die jetzt nicht so komplexe Spiele spielen, überzeugen könnte. Warum ist das so? Das eine ist, das Spiel verzeiht sehr viele Fehler. Na, also klar, du kriegst dann weniger Punkte, aber du fühlst dich jetzt nie in dem Sinne komplett abgehangen. Das ist erstmal schön. Du kannst in deinem Zug jetzt nicht total unsinnvolle Sachen machen. Aber je häufiger du das spielst, desto besser kriegst du ein Gefühl dafür, wie du gut spielst. Und zwar ist es enorm wichtig, zur richtigen Zeit die richtigen Wesen auszuspielen. Und der Clou ist auch, wir dürfen immer nur ein Set pro Figur in unserem Dorf haben. Aber wir dürfen diese Figur auch nochmal ausspielen. Heißt beispielsweise die Figuren haben total süße und niedliche Namen und haben auch ein paar Easter Eggs drin. Da gibt es zum Beispiel den Helge der Schneider. Und zum Beispiel habe ich ein Dreier-Set von Helge der Schneider schon ausgelegt. Ich ziehe mir 2 Karten und spiele nur einen Helge der Schneider aus. Jetzt darf ich den Effekt von Helge der Schneider zwar ausführen, aber ich muss mich entscheiden, bleibt das Dreier-Set oder das Einer-Set? Natürlich bleibt das Dreier-Set im Normalfall.
Ja, logisch.
Weil es halt mehr Punkte gibt. Aber die Fähigkeit, die kann so stark sein, dass ich damit wiederum den nächsten Zug vorbereite. Das heißt, es macht wenig Sinn meistens, dass ich Karten einfach nur ziehe und keine Aktion auslöse, weil die Aktionen relativ stark sein können.
Auf jeden Fall.
Und das forciert so ein bisschen dieses Spiel, dass man so ein bisschen abwägen muss. Was macht jetzt am meisten Sinn? Wie viel spiele ich auf einmal aus? Weil auch die 7 Handkarten, die man nur haben darf, die sind sehr begrenzt. Wenn wir aber ein Set von 7 Karten oder mehr ausliegen haben, haben wir die maximale Punktzahl. Das ist sehr lukrativ. Aber das ist nicht so easy. Und der zweite Kniff ist, das Spiel geht einfach sehr schnell um. Also in den meisten Fällen denkt man sich, okay, jetzt so langsam habe ich es raus und dann ist das Spiel zu Ende.
Ja, genau. Also es ist schneller vorbei, als man denkt. Ich finde auf jeden Fall auch interessant, wie diese Wesen ineinander greifen teilweise. Also wir haben jetzt die vorgefertigten Sets, glaube ich, gespielt.
Ja.
Habt auf jeden Fall, also jedes Set fand ich war cool.
Genau, es gibt 3 Stück. Nee, 4, glaube ich, ne?
4. Ich glaube, das Einstiegsset, das war sehr simpel. Die anderen, die hatten jetzt doch noch ein bisschen mehr Tiefe und auch ein bisschen mehr gegeneinander teilweise.
Und Kombos.
Und genau. Und ich finde einfach das Design total cool. Also diese Kreaturen sind total schön gestaltet. Ja. Jetzt nicht, dass man denkt, boah, was für ein wunderschönes Artwork, sondern es ist cool. Manche sind niedlich, manche sind einfach lustig, so wie Helge der Schneider. Dann gibt's noch Mützel der Magier, den finden wir total putzig. Es gibt Bob den Schleim, der eine total coole Fähigkeit hat. Also jede Figur hat was Besonderes an sich, finde ich. Und das macht einfach Spaß, das zu spielen. Und was wir auch beim letzten Mal gesagt hatten, ist, dass das so eine Kunst ist, wie bei Agent Avenue zum Beispiel, dass dieses Spiel mit jeder Partie immer weiter in der Gunst steigt. Ja. Dass man am Anfang denkt, ja cool, okay. Oder ja, ganz nett. Und mit jeder weiteren Partie denkt man, oh, das ist aber doch noch cooler, als ich dachte.
Das ist so ein bisschen das, was wahrscheinlich dem Spiel so ein bisschen auch im Wege steht. Das tut mir total leid, weil auch als ich das Spiel anfangs gespielt habe, dachte ich so, okay, das ist es jetzt. Ist es jetzt vielleicht doch das erste von seinen Spielen, die er schon veröffentlicht hat, die mir nicht so gut gefallen. Aber wie du sagst, das Spiel braucht einige Partien und auch vor allen Dingen die anderen Sets. Also gerade das Starter-Set ist für 4 Spieler natürlich ein bisschen zu seicht. Aber das gesamte Spielkonstrukt ist so rund ineinander, dass du darüber die Abwechslung auch in den Sets beziehungsweise auch in den Partien bekommst. Jetzt meistens so, dass wir die Sets haben wir alle mehrfach jetzt gespielt und trotzdem fühlen sich jetzt nicht unbedingt die Partien gleich an.
Mhm.
Auf der Box werben sie mit 50.000 Kombinationen, weil eben sehr viele Karten, verschiedene Karten da drin sind. Ich würde sagen, 50.000 Kombinationen, das hält das Spiel für mich jetzt nicht.
Ja.
Brauche ich nicht. Ich möchte nicht alle ausprobieren. Aber ich glaube, das kann in Familien extrem cool sein, wenn du das häufig spielst, weil du hast ja ein Grundset an Karten, du hast in diesen Grundsets mal alle ausprobiert und danach ist es so, dass man quasi nacheinander ein bisschen auswählt, wen möchte man denn in der Partie haben und da die Kombos so ein bisschen ausprobiert. Das sind sehr seichte Kombos, also erwartet jetzt nicht ein Etherstone oder ein The Wondrous Museum oder so, sondern es sind relativ basic Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das als Familie spielst, dass dann, weiß ich nicht, der Sohn sagt, oh, ich hätte heute gerne Bob den Schleim. Und dann sagt die Mutter, oh, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht.
Mützel der Magier.
Mützel den Magier. Und der andere möchte dann den Abenteurer oder Helge den Schneider haben. Und das ergibt nachher, glaube ich, ein ganz schönes Spielgefühl für die Familie. Und das ist für mich ein Spiel, was aktuell ein bisschen unterschätzt wird. Weil ich glaube, dass auch so ein bisschen schade ist, dass die Zeit auch für Brettspiele dann doch sehr schnelllebig ist. Das ist ein Spiel, das empfiehlt man eher Familien, die sagen, wir wollen jetzt mal ein Spiel, wo wir uns einmal die Regeln anschauen, Abwechslung drin haben, aber das auch über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder spielen können.
Ja, das ist auch wirklich ein riesiger Vorteil. Die Regeln sind total simpel.
Ja.
Also es ist, man muss nicht lang erklären.
Und deshalb ist es für mich auch ein Pick, den ich sicherlich in meinem Spiel des Jahres Orakel für nächstes Jahr dabei haben werde, weil das genau in diese Riege reinfällt, dass ich sage, das ist ein Spiel, das würde ich Leuten auch zeigen, die nicht im Hobby drin sind.
Mhm.
Weil es interessante Kombinationsmöglichkeiten hat, sehr einfach in den Zügen ist. Man muss nicht lange überlegen, man nimmt sich einfach die Karten und dann guckt man sich das an. Klar, die Sets muss man einmal kennengelernt haben, aber es ist jetzt nicht überkomplex. Und hat dann aber dennoch auch für mich genug Spaß, dass ich sage, ey Simone, lass uns das spielen. Und für mich ist das definitiv ein Highlight im Familienspielbereich.
Also für mich ist es auch ein Highlight. Ich bin begeistert von dem Spiel. Ich mag es richtig gerne und ich finde es immer total schön, wenn wir es spielen, einfach weil man sich schön drauf einlassen kann.
Also ich bin mir sicher, dass wir das im Laufe des Jahres noch sehr viele Male spielen werden. Und ich möchte das auch gerne mal mit 3 oder 4 Leuten ausprobieren.
Ja.
Weil ich vermute, dass die Charaktere auch nochmal eine andere Tragkraft bekommen.
Auf
je nachdem,
jeden Fall.
Mit wie viel man spielt. Gerade Bob den Schleim finde ich im Zwei-Personen-Spiel vielleicht ein bisschen zu simpel. Ja, für die Kenner.
Mhm.
Oder auch sowas wie Daphne die Diebin, die einfach den anderen immer die Knöpfe klauen kann. Das ist im Spiel zu zweit vielleicht nicht so interessant wie im Spiel zu dritt oder zu viert. Dafür gibt es natürlich andere Kombinationen, die funktionieren dann sehr gut zu zweit. Und das ist so ein Spiel, das wird relativ schnell gespielt sein. Ne? Also ich sag mal, 20 bis 30 Minuten wird man das wahrscheinlich gespielt bekommen.
Ja, bestimmt.
Und werde ich auf jeden Fall auch noch mit mehr Leuten ausprobieren. Ich finde es wirklich interessant und wenn ihr davon noch nicht so viel gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich den Podcast hier noch nicht gehört oder die verlorene Folge gefunden, wer weiß.
Wer weiß, vielleicht hat die ja schon jemand heimlich gehört.
Also für mich eine Empfehlung, ich bin tatsächlich aktuell, gerade im Genre Familienspiel, bin ich bei einer 9/10, finde ich richtig stark und würde ich tatsächlich sogar auch als so ein Weihnachtsgeschenk im mittleren Preissegment für Familien tatsächlich sehen.
Mhm.
Wenn ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Ich habe bisher sehr wenig darüber mitbekommen, sehe es auf wenig Tischen. Und das, was ich gesehen habe, war meistens auch die Meinung, ja, man muss es ein paar Mal spielen, bis man drin ist. Und ich hoffe, dass viele Leute das hinbekommen, das noch zu machen. Aber es ist jetzt nicht das Spiel, was man zu einem Eurogame-Abend als Absacker mitnimmt.
Nee, das definitiv nicht. Ja. Aber schönes Spiel.
Absolut. Gehen wir mal weiter zu einem Messer-Highlight von mir tatsächlich. Und ich glaube, du findest es auch gut. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wer unsere Messe-Folgen noch nicht gehört hat. Macht nichts, hier seid ihr ja bei den Spielen, das ist ja auch vernünftig. Und zwar gibt es einen Designer, von dem haben wir dieses Jahr ein paar Spiele mitgenommen. Und der hat sich so ein bisschen in mein Radar geschossen, Simone.
Ja, jetzt fragst du mich wieder. Du hast schon vor 2 Tagen gesagt, den muss ich doch können.
Ich habe gesagt, den solltest du auswendig lernen für einen Podcast. Genau, wer ist es denn?
Ja, das habe ich nicht auswendig gelernt.
Ah, schade. Es ist Geo Neil tatsächlich. Ihr kennt ihn von dem gelben Haus, was wir vor ein paar Folgen hier besprochen hatten. Oder ist das
auch Lore aus der verlorenen Folge?
Das ist aus der verlorenen Folge.
Tatsache.
Das ist aus der verlorenen Folge. Da müssen wir jetzt das gelbe Haus machen.
Echt?
Ja. Komm, lass uns das gelbe Haus noch nach vorziehen. Das gelbe Haus ist ein... Oder haben wir das doch besprochen?
Ja, warte, das wollte ich jetzt kurz nachgucken. Lass doch mal schnell über das,
ja, okay,
über das
wir
neue
Spiel.
Wir
machen kurz Knatt, genau, Cut.
Knatt.
So, nachdem wir uns jetzt wirklich vergewissert haben, dass wir darüber in der verlorenen Folge gesprochen haben, müssen wir da jetzt komplett ausholen, denn das gelbe Haus ist ja quasi so ein bisschen die Vorgeschichte, weswegen wir uns auch auf diese neuen Spiele so gefreut haben. Und das gelbe Haus, da spielen wir als Vincent van Gogh oder Gauguin und diskutieren über Kunst.
Ja, es ist aber relativ egal, wer wen spielt, denn wir spielen irgendwie einfach beide gleichzeitig. Da werden keine Rollen zugeteilt. Das klang nämlich gerade ein bisschen so.
Ja.
Und wir versuchen einfach, unsere Karten loszuwerden, indem wir uns quasi immer so ein bisschen immer das noch stärkere Argument liefern.
Genau.
Könnte man so sagen.
Eine Art Ladder-Climbing-Spiel, aber eben mit diesem Shedding Element, dass wir die Karten so schnell loswerden wollen. Und man muss ja ausholen, ich war ja mit dem Tobi, Grüße, er hört den Podcast eh nicht, weil er nur mit uns spielt, aber ich war mit dem Tobi in Amsterdam und war da auch in dem Vincent van Gogh Museum und habe natürlich dadurch jetzt auch die Lore dieses Spiels noch viel mehr verinnerlicht.
Ich erinnere mich, das hast du in der verlorenen Folge auch erzählt.
Okay, das sollten wir jetzt aufhören, immer zu erzählen. denn das ist die Diskussion, weswegen sich oder daraus resultierend hat sich ja Vincent van Gogh tatsächlich das Ohr abgeschnitten, nachdem Gauguin das Haus verlassen hatte. Und diese Diskussion fand scheinbar in diesem gelben Haus statt. Und es trafen einfach zwei Künstler aufeinander, dessen Ansichten sich ganz stark widersprochen haben, was die Kunst betrifft. Und das symbolisiert dieses Spiel. Jetzt werdet ihr sagen, okay, das klingt ja sehr hochgestochen. Es ist ein abstraktes Spiel und es fiel uns deshalb auf, weil die Karten nur Farben haben. Also wir haben keine Zahlen drauf. Das ist ja sehr ungewöhnlich.
Genau, die Karten haben nur Farben, die haben natürlich Artwork, das ich übrigens eigentlich ganz schön finde. Also ich mag das Artwork des Spiels, gefällt mir optisch sehr gut. Und ja, wir kriegen am Anfang der Runde unsere Handkarten ausgeteilt. Wir tauschen zwei Handkarten untereinander aus. Mhm. Damit wird der Anfangswert der ausgetauschten Karten bestimmt. Denn am Anfang des Spiels ist jede Farbe 1 wert. Für jede getauschte Karte rückt der Wert 1 nach oben. Und was wir machen, in einem Stich sozusagen, ist, wir spielen eine Farbe aus und dann muss der andere eine andere Farbe drüber spielen. Und zwar so viele Karten, wie es braucht, um die Wertigkeit der ersten Farbe zu übertreffen. Das heißt, wenn ich jetzt eine rote 2 quasi ausspiele, beziehungsweise eine rote Karte, die den Wert 2 hat, dann kann ich zum Beispiel eine gelbe Karte ausspielen, die den Wert 3 hat. Wenn gelb aber erst bei 1 ist, muss ich erstmal zwei Karten ausspielen, um den gelbe Farbe zwei Schritte hochzusetzen. Und dann mit einer dritten gelben Karte die rote zu übertrumpfen, sozusagen.
Das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also es ist eine Art Stichspiel irgendwie auch, weil man immer versucht, irgendwie noch drüber zu kommen. Es gibt auch noch die Variante, dass man nachher zusätzliche Effekte haben kann. Ja. Weil es gibt so Hilfskarten, die wir akquirieren können im Laufe der Runde. Und das macht es auch nochmal interessant. Aber für mich ist das ein ganz tolles Zwei-Personen-Spiel, was einzigartig ist. Also es erinnert mich nicht an irgendein anderes Spiel. Geo Neil hat ja zum Beispiel auch Jekyll vs. Hyde gemacht oder Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Ich muss zugeben, ich finde tatsächlich ja beide nicht so stark, beziehungsweise ich glaube Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard haben wir gar nicht gespielt, aber Jekyll vs. Hyde, es wurde ja sehr gehypt. Da bin ich gar kein so großer Fan von. Und mit das Gelbe Haus hat er jetzt aber was gemacht, wo ich sage, okay, die Bewertungen bei BoardGameGeek liegen bei einer 6,6. Warum das? Und vor allen Dingen ist das ein Spiel, was ultra lange bei uns auf dem Pile of Shame lag, weil die Anleitung katastrophal schlecht
genau,
war.
Genau, die englische Anleitung, wir haben sie nicht verstanden. Und das liegt daran, dass die ganze Zeit dann von Discussion und Topic und Theme und Argument die Rede ist. Und also einfach die Sachen wieder in so blöde Begriffe übersetzt werden. Und dann noch in der englischen Anleitung, ich habe nichts gecheckt. Wir haben es beide nicht verstanden.
Ja, das ist ein bisschen schade. Allerdings muss man dazu auch sagen, wir waren, glaube ich, einfach ziemlich Banane an dem Tag, wo wir es lernen wollten.
Das kann sein und wir haben dann halt auch gesagt, okay, dann lassen wir es halt.
Ja, es hörte sich nicht so spannend an und da vielleicht jetzt auch die Ermutigung, auch wenn sich das für euch nicht so spannend anhört, es ist ein gutes Zwei-Personen-Ding, was relativ einfach zu lernen ist. Aber das Meistern macht schon wirklich Spaß. Es hat auch eine Stoffmatte, die ich tatsächlich ganz schön finde. Sie ist aber auch ehrlicherweise nur so ein Leistenkletterding. Ja. Ja, also es ist nicht necessary.
Ja,
aber
allgemein finde ich, die Aufmachung von dem Spiel ist ganz schön. Ja. Wir haben hier diese vier Holztoken für die Farben. In der Schachtel ist wie so eine Art Malerkoffer noch drin, in dem die Sachen verstaut werden. Also ich finde, es ist einfach schön aufgemacht. Das ist ganz cool designt.
Ja, ich mag das Kartendesign nicht unbedingt. Also ich finde diese Münzkarte und auch die mit der Rose finde ich persönlich nicht so schön. Weil es dann aber auch eben so ein bisschen, weiß ich nicht, aussieht. Ich finde aber das Spiel, also er hat es geschafft, das Thema doch irgendwie durchzubringen in einem abstrakten Ding. Denn auch auf dieser Leistenkletterleiste, auf diesem Teppich da sieht man quasi die Staffelei vor den Sonnenblumen, die ich mir noch in Amsterdam angeschaut habe. Auch das wieder so ein lustiges Gimmick. Und ich finde das Thema auch, wenn man das Spiel jetzt ein paar Mal gespielt hat, auch echt gut gewählt. Also Ich finde, da passt alles. Und für mich war das Gelbe Haus definitiv eine Überraschung und ist zum Glück auch auf Deutsch erschienen bei Nice Game Publishing.
Für mich war es auf jeden Fall auch eine Überraschung. Also nach der Anleitung hätte ich auch irgendwie nicht erwartet, dass wir es jemals wieder auspacken. Aber ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Mir gefällt es auch wirklich sehr, sehr gut.
Ja, und das war so ein Pre-Messe-Highlight, weil wir es erst kurz davor gespielt hatten. Und wir haben auch wirklich einige Partien tatsächlich geschafft in der Zeit. Das ist aber auch ein Spiel, das bleiben wird. Finde ich echt cool.
Und weil wir das gespielt haben, ist der Simon zum Fanboy geworden.
So sieht's aus. Also, Nice Game Publishing, hört jetzt gut zu vielleicht. Macht ihr ja das nächste Spiel von Geoniel auch. Es ist nämlich aktuell tatsächlich nur auf Englisch verfügbar und sehr schwer zu bekommen. Also von daher, für alle Leute, die sagen, ich möchte jetzt was kaufen, dann wird das jetzt leider harte Kost für euch. Für alle anderen, die sagen, ich will jetzt mal wissen, was sie hier zu einem neuen Geoniel-Titel sagen, den vermutlich die wenigsten auf dem Schirm haben, dann hört genau zu. Es geht um Orbita. Und das Ganze ist bei Korea Board Games erschienen. Es ist ein logischerweise koreanischer Publisher, denn Geoniel ist auch Koreaner. Und das haben wir tatsächlich auf der Messe mitbekommen. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Es war ein Pressetermin, wo wir da waren, und es war wirklich, ich war wirklich auch so ein bisschen traurig, weil er sagte, sie haben schon, also eigentlich hätten die Schiffe schon vor 3 Monaten da sein sollen.
Ja,
für die Messe.
Ich glaube, die haben die vor 3 Monaten losgeschickt oder so.
Ja,
und irgendwie sowas.
Sie sind auf jeden Fall nicht angekommen und somit war quasi der Stand auf der Messe zwar da und auch das ganze Investment, die ganze Crew war da, aber die Spiele waren nicht da. Und das war natürlich sehr frustrierend. So hatten sie nur ganz wenige Exemplare und haben uns netterweise davon auch Orbita mitgegeben. Und Orbita ist ein Spiel, was ihr definitiv im Laufe des Jahres wahrscheinlich auch im Handel sehen werdet. Korea Board Games hat da auch einen ganz guten Vertriebsweg, meine ich, nach Europa.
Okay, ja, das kann ich nicht beurteilen. Du bist ja der
Importeur. ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das in eine ähnliche Richtung wie das Gelbe Haus geht, komischerweise. Ich würde sogar so weit gehen und mit einer gewagten These anfangen und sagen, Orbita ist das Gelbe Haus meets Scout. Denn?
Ja, doch, jetzt. Ich dachte gerade, wie kommst du denn jetzt auf das Gelbe Haus? Aber doch, ja. Ich sehe es, ja, doch, schon ein bisschen.
Also erstmal muss ich sagen, die Aufmachung sieht noch mal besser aus als das Gelbe Haus. Wir haben teilweise folierte Karten und bewegen uns bei dem Spiel in einem Orbit statt in einer, wie nennt man das? Vertikalen Linie, der Wertigkeit der Farben. Wir bekommen am Anfang unsere Handkarten, dürfen die nicht verändern wie bei Scout und versuchen Mehrheiten über Farben zu bekommen, dem anderen aber möglichst viel dabei zu gönnen. Das heißt, ja, es gibt immer 7 Karten von jeder Farbe. Im Optimalfall habe ich 4 davon und Simone hat 3 davon. Dann kriege ich nämlich nachher 3 Punkte.
Genau. Und wenn wir gleich viele haben, dann gibt es für beide 0 Punkte. Und wenn es jetzt, ich sag mal, eigentlich ganz gut für mich läuft, wie man meinen würde, wenn ich 7 Karten habe und der Simon 0, tja, habe ich Pech gehabt, denn dann kriege ich auch 0 Punkte. Denn ich kriege quasi, wenn ich die Mehrheit habe, die Karten, die der Gegner hat, als Punkte.
Genau.
Und das ist aber tatsächlich eigentlich ganz, ja, gar nicht so easy, Karten zu bekommen. Denn wenn wir Karten ausspielen, dann schreiten wir ähnlich wie beim Gelben Haus auf einer Leiste voran und unsere Farbe wird mehr wert. Das heißt, ich gewinne zum Beispiel mit Rot, mit einer roten Karte mit der Wertigkeit 6 gegen eine blaue Karte mit der Wertigkeit 5.
Oder 2 blauen Karten mit der Wertigkeit 5.
Genau, denn ich kann mehrere Karten auf einmal ausspielen, um mehrere Schritte auf der Leiste voranzugehen. Der Clou dabei ist aber, wenn ich gewinne, dann kriege ich alle Karten. Das heißt, ich bekomme meine ausgespielte Karte, ich bekomme auch die ausgespielten Karten vom Simon. Und deswegen muss ich im Laufe des Spiels dafür sorgen, dass der Simon auch mal gewinnt, damit ich überhaupt Punkte bekomme.
Und dabei geht es natürlich auch voll ums Handmanagement. Ähnlich wie bei Scout will man natürlich dann gewisse Farben etwas flexibler gestalten können und sie irgendwie zusammenlegen. Es macht mehr Sinn, 3 rote Karten nebeneinander zu haben, als irgendwie nur 2. Und Das Interessanteste an dem Spiel, was es auch für mich nochmal stärker macht als das Gelbe Haus, ist eben, dass es in einem Orbit sich bewegt. Das heißt, die Werte steigen nicht immer, sondern ab einem gewissen Punkt sinken sie auch wieder. Man kann sich das vorstellen wie so ein Orbit, wo ein Satellit quasi drumherum kreist, ja. Und somit muss ich noch mehr aufs Timing achten. Wann spiele ich welche Farbe aus? Weil später die Farbe wahrscheinlich weniger wert sein wird. Und wir überspringen auch noch die Stellen, wo andere Farben schon liegen. Das klingt jetzt auch wieder sehr abstrakt und wir wollen auch nicht in die Details der Regeln gehen.
Das kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Am besten guckt ihr euch da wirklich mal ein paar Bilder an, damit ihr euch das überhaupt irgendwie vorstellen könnt.
Am besten bei Instagram, weil da habe ich ja immer passend zur Folge die Bilder schon verlinkt.
Ja, kurze Werbung dafür.
Ja, also Orbiter für mich nochmal in die Richtung des Gelben Hauses, aber noch besser tatsächlich. Also ich finde, das ist sehr herausfordernd, weil du musst so viele Sachen im Kopf haben. Du musst wissen, wann werden die Farben schwächer. Du musst irgendwie versuchen, dem anderen noch die Farben zuzuschustern. Dafür darf die Farbe aber dann auch nicht höherwertiger sein. Und das macht so viel Sinn.
Ich finde aber ehrlich gesagt, dass es anders genug ist. Also es ist so, dass beide Spiele für mich ihre Daseinsberechtigung haben. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass Orbiter besser ist. Vielleicht bin ich dafür noch zu schlecht. Ich habe heute eigentlich grandios gewonnen, bis ich gemerkt habe, ich habe die Karten am Anfang der Runde sortiert.
Das war
statt wie bei Scout sie einfach nur aufzunehmen.
Ja, das war der Moment des Tages auf jeden Fall.
Da habe ich dann gemerkt, okay, also mein Hirn hat heute ein bisschen nachgelassen.
Was ich interessant finde, ist, dass die Runde eben dann endet, wenn jemand keine Karten mehr spielen kann. Und das kann durchaus auch sein, wenn man tatsächlich Karten noch auf der Hand hat. Weil wenn Simone eine rote Karte anspielt, darf ich ja rot nicht mehr spielen. Habe ich jetzt noch 3 rote Karten auf der Hand, ist das Spiel sofort vorbei.
Ja, das ist so ein bisschen eigentlich ist es nicht unvorhersehbar, denn man kann ja genau nachzählen, wie viele Karten der Gegner hat.
Die werden alle verteilt, genau, das stimmt. Aber
ist das so? Werden alle verteilt?
Ja.
Okay.
Soweit ich, zumindest habe ich heute alle verteilt.
Ja, genau. Nicht, dass wir da auch nochmal einen Fehler gemacht haben.
Ich finde, gerade dieses Spielende, das noch dynamisch ausgelöst wird, und das ist meistens nicht so, dass beide ihre Handkarten voll ausspielen, im richtigen Moment das Spiel zuzumachen, kann dir den Sieg bringen. Ja, also heute war es in der zweiten Partie, wo du nicht sortiert hattest und es richtig gespielt hast, habe ich nämlich tatsächlich damit dann auch noch Karten, Farben gewonnen, wo noch ganz viele auf deiner Hand waren und wo noch gar keine Mehrheit für dich da war. Und das war wirklich stark. Orbiter haben wir jetzt wirklich, ich glaube auch schon 5-mal oder so gespielt. Und das jetzt in kürzester Zeit. Und ich muss sagen, das wird ein 2-Personen-Highlight des Jahres für mich sein. Ich finde das richtig stark und würde mich freuen, wenn das auch einen deutschen Verlag findet. Ganz kleine Schachtel.
Ja.
Noch kleiner als Yellow House oder das Gelbe Haus. Material ist cool. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was der Designer noch macht. Wir werden auch irgendwann noch über Odyssey sprechen, was wir von ihm diese Messe mitgenommen haben. 1899 Dayhan werden wir auch noch im Podcast besprechen. Das ist ein eher größeres Spiel. Aber ich muss irgendwie versuchen, noch an diese anderen Spiele von ihm ranzukommen, weil da bin ich jetzt tatsächlich doch ein bisschen angefixt von.
Als Profi-Importeur kriegst du das doch bestimmt hin.
Ja, wahrscheinlich schon.
So, womit machen wir weiter?
Machen wir doch noch mit einem weiteren 2-Personen-Stichspiel weiter. Haben wir heute die Folge der 2-Personen-Stichspiele, zumindest gegen Ende oder Mitte der Folge. Und zwar geht es um das Spiel, was ein wunderbares Thema hat, nämlich Bubblegum. Wir müssen eine Kaugummiblase, so groß es geht, blasen, bis sie platzt. Also
nicht bis sie platzt. Sie soll ja nicht platzen. Wir müssen sie so groß wie möglich, ohne dass sie platzt. Kauen, blasen, aufpusten.
Ja, wie auch immer.
Wie auch immer. Ja, und wie funktioniert das? Wir haben eigentlich ein ganz, ganz simples Stichspiel. Ganz normale Stichregeln. Es gibt Trumpf. Eine von den Karten, die nicht verteilt wird, ist das. Wir haben Bedienpflicht. Und wir spielen einfach eine Karte aus und der andere spielt eine Karte als Antwort. So, der Clou ist jetzt aber, der Gewinner des Stichs nimmt die Karte des Gegenübers, die der ausgespielt hat, und legt sie vor sich in seine Auslage. Und der Verlierer bekommt die Karte des Gewinners auf die Hand und muss dann eine beliebige Karte von der Hand verdeckt beiseite legen. Und das ist der Clou des Spiels.
Und das ist es auch eigentlich.
Und das ist es auch. Das heißt, du möchtest als Gewinner des Stichs, versuchst du quasi diese Karten vor dir zu sammeln und möglichst nicht 15 zu erreichen als Summe, denn dann platzt deine Kaugummiblase. Und der Verlierer des Stichs versucht möglichst, die blöden Karten von seiner Hand loszuwerden, damit er auch möglichst keine Stiche bekommt, sondern dem anderen scheiß Karten reinspielen kann, damit die Blase platzt.
Ja, also genau, bei 14, hast du das gesagt? Beim Wert von 14, es gibt Karten von 1 bis 6 in jeder Farbe.
Bei 15 platzt die Blase, genau. Bei 14 ist noch alles okay.
Ja, die Optik ist erstmal auch super niedlich. Also hast du überall so kleine Kaugummis, die irgendwie niedlich gucken. Die Karten sind ein bisschen unhandlich.
Ja, die sind sehr klein.
Aber dafür passt das Spiel sogar in eine Hosentasche. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nach der Messe noch gut bekommen kann. Das ist nämlich bei dem Verlag Conno. Rausgekommen. Die haben bisher wenig gemacht und ist ein japanischer Publisher. Und die waren nämlich bei Kokoroku Duo Games.
Was?
In Essen, da habe ich es mitgenommen. Und ich muss sagen, das war ein sehr frischer Take im Zwei-Personen-Stichspielbereich, weil du eine volle Konzentration auch auf dein Handmanagement hast. Weil du ja, wenn du einen Stich nicht bekommst, kannst du Karten abwerfen. Du kannst dich vom Trumpf befreien. Du kannst
deine hohen Karten loswerden.
Es ist ein bisschen Mindreading dabei. Wenn er oder wenn sie mir jetzt eine gelbe Karte gibt, denkt sie vielleicht, ich werfe die jetzt ab und spiele deshalb gleich nicht gelb an, deshalb werfe ich eine andere ab oder behalte ich sie jetzt doch nicht auf der Hand, wie auch immer. Ne? Also es ist auch so ein kleiner Kniff noch mit dabei.
Ja.
Nichtsdestotrotz muss man leider sagen, dass es dann doch auch sehr glücksabhängig ist.
Ja, und wie wir jetzt auch heute festgestellt haben, und auch gestern, wenn man einmal dabei ist zu verlieren, also wenn man quasi derjenige ist, der dauernd die Stiche gewinnt und der andere fängt an, seine schlechten Karten loszuwerden und blöde Karten reinzuschmeißen, dann hat man kaum noch eine Chance, das Spiel zu drehen. Also es entwickelt sich eigentlich immer so eine Dynamik. Ab irgendeinem gewissen Stich gewinnt man nur noch diese Stiche und der andere verliert nur noch und schmeißt einem blöde Karten rein, bis man kaputt ist.
Ja.
Es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr stark, die Stiche zu verlieren und seine Hand auszudünnen.
Ja, also es ist schon abhängig davon, welche Handkarten du hast. Ich glaube, heute und gestern hatten wir schon insgesamt auch eine sehr unausgewogene Hand mal durchaus. Ja. Davor habe ich das eher als sehr ausgewogen wahrgenommen. Umso wichtiger, dass man eben auch ein paar Partien spielt, bevor man dann über dieses Spiel berichtet, was wir getan haben. Und trotzdem muss ich sagen, auch wenn da eine Glückskomponente dabei ist, macht das Spiel mir richtig Spaß. Eine Runde geht schnell, es ist ein Best of Three, glaube ich, was gespielt wird. Ne?
Wenn einmal einer zweimal gewonnen hat.
Genau, dann. Und es ist wirklich, wie soll man sagen, das ist so ein Spiel, das kannst du auch beim Feierabend noch spielen, hast trotzdem ein bisschen was zum Überlegen. Für die Stichspiel-Fans ist ein bisschen was dabei, aber es ist auch nicht zu konfrontativ. Für mich hat das jetzt auch gerade nach der Messe richtig gut reingepasst zu den anderen Spielen, die wir gespielt haben.
Mir gefällt es auch richtig, richtig gut, aber, also was heißt richtig, richtig gut? Mir gefällt es richtig gut, ich mag's.
Richtig gut, ja, würde ich auch sagen.
Aber ich denke nicht, dass das ein Spiel ist, das man jetzt extra importieren müsste. Dafür ist es, so gut ist es dann auch nicht. Es ist halt einfach ein Stichspiel.
Ja, also es ist besonders, auf jeden Fall. Und wenn ich sag mal, der Importierfinger so locker sitzt wie bei mir, dann würde ich sagen, kann man das machen. Aber ich glaube, ich würde es mir selber auch nicht empfehlen zu importieren. Wartet da lieber auf die nächste Messe oder so.
Und wenn's ganz dringend ist, dann kann man das, glaube ich, auch ganz easy mit einem normalen Kartendeck spielen. Einfach mit den Zahlen 1 bis 6.
Ja, ja.
Also da braucht man keine extra Karten, man braucht keine Sondersachen. Das kann man auch so einfach mal testen, quasi
Voll.
Das Prinzip.
Ja, stimmt. Ich gucke gerade mal, es gibt leider keine Anleitung, die hochgeladen wurde. Aber da findet man sicherlich irgendwas. Nichtsdestotrotz, genau, würde ich auch sagen. Also ich finde es super, dass wir das Spiel gekauft haben, ne, auf der Messe. Also das war so ein Blindkauf, wo ich
das
gesagt habe,
das war auch nicht teuer,
Personen,
oder?
Ich glaube ein Zehner, ne? Also ja. Zwei Personen Stichspiel. Ich habe gedacht, ja komm, nimmst du mit. Sieht lustig aus. Hatte bei dem Verlag sowieso noch andere Sachen vorbestellt. Und also nicht bei dem Verlag, aber der Verlag, der es mit hatte, wie auch immer. Für mich trotzdem ein Win. Also ich eher den Daumen hoch als runter, würde ich einfach
ja,
sagen.
Ja, bei mir auch.
Gut, dann haben wir noch ein Spiel dabei. Da haben wir uns wirklich jetzt lange Zeit gelassen, drüber zu sprechen. Weil, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wir wollten es auf jeden Fall ein paar Mal testen noch. Und es geht um Fliptoons. Das ist ja ein Spiel, was zur Zeit der Gen Con ziemlich gehypt war, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Optik hat mit so cartoonartigen Tieren. Und wenn man das Spiel so ein bisschen beschreiben würde, würde ich sagen, es ist so ein bisschen Auto-Battling-mäßig und ein kleiner, na, Engine-Builder ist es nicht.
Ein Deckbuilder
ist es, ja. Ein Auto-Battler-Deckbuilder, aber nicht so wie Challengers oder wie Tech-Team, sondern es geht eher in eine andere Richtung. Denn wir haben 6 Startkarten, mischen die und legen immer 6 Karten aus, kriegen dann eine gewisse Anzahl an Münzen und können damit neue Karten in unser Deck tun oder auch welche rausschmeißen.
Genau, und wir versuchen immer Punkte zu sammeln, beziehungsweise Münzen. Und Ziel ist es, 30 zu erreichen.
Genau.
Sobald wir 30 erreicht haben, wird die finale Runde ausgelöst. Und in dieser finalen Runde haben wir quasi noch einmal die Chance, unsere 6 Karten, beziehungsweise unsere 6 Kartenplätze zu füllen mit Karten. Denn es ist auch durchaus möglich, mehr als 6 Karten aufzudecken, je nachdem, welche Effekte man hat. Und versuchen dann quasi in dieser finalen Runde einen Highscore aufzustellen. Und wenn da die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen.
Und das Interessante sind natürlich erstmal die Karten. Und was ich mich da gefragt hatte am Anfang, weswegen wir es jetzt auch echt einige Male auf den Tisch gebracht haben, ist, wie lange hält sich das denn jetzt? Weil es sind, wie viele unterschiedliche Karten sind es? 25? Ich glaube 25 sind es,
ne? Ja, bestimmt. Also ich weiß nicht.
Ich glaube bis 25 geht's hoch.
Also ich habe mir hier gerade ein Bild angeguckt und ich habe hier tatsächlich schon eine Karte gesehen, die ich noch nie gesehen habe.
Ehrlich?
Ja.
Okay, ja.
Das ist so
stimmt.
So ein Reh mit Büchern in der Hand. Das hatten wir noch nicht. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen.
Ja, okay. Also wir haben es jetzt wirklich einige Male gespielt und es war jedes Mal auch ein bisschen anders. Ich würde sagen, die Strategien, die man fährt, sind dann vielleicht doch ein bisschen gleich. Also ich habe zum Beispiel die Schlange jetzt mehrfach als Strategie genutzt. Die Schlange macht quasi, dass sie, wenn sie aufgedeckt wird, die oberste Karte deines Decks trasht.
Ah, siehst du, du nimmst die immer. Deswegen hatte ich die noch nie.
Und dann kommt eine Karte vom Nachziehstapel random drauf. Das heißt, es ist auch ein bisschen Gambling dabei. Aber ihr merkt, das hat so ein bisschen dieses Auto-Battling, weil du hast eigentlich ab dem Punkt, wo du aufdeckst, gar keine Kontrolle mehr. Du hast keine Entscheidung mehr, sondern du führst das einfach nur noch aus und deine Entscheidungen resultieren wirklich darauf, welche Karten wirfst du raus, welche Karten kaufst du. Und ich muss sagen, dass ich das so schön fluffig und kurzweilig finde, dass ich da ehrlicherweise sagen muss, das gefällt mir ganz gut.
Mir gefällt es auf jeden Fall auch ganz gut. Ich finde, das macht Spaß. Es ist total entspannt. Man überlegt einfach immer, welche Karten man sich holt, welche jetzt am besten passen. Und manchmal hat man Glück, manchmal hat man eher so ein bisschen Pech. Und das ist halt auch das, was es beim Auto-Battling quasi ausmacht.
Würde ich auch sagen, ja. Umfang muss ich sagen, das ist eine sehr kleine Schachtel, hat glaube ich 15 Euro oder so gekostet und ist bei Thunderworks Games rausgekommen, die ja auch zuletzt Citizens of the Spark gemacht haben. Und ich muss sagen, für den Preis und die Schachtelgröße ist der Umfang echt cool. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Partien zu gleich waren. Ich würde sagen, nach 10 Partien hat man wahrscheinlich dann doch sehr viele Kombos schon gesehen, aber das bleibt trotzdem in der Sammlung, auch nach den Partien, ich glaube, wir haben jetzt 5 Partien gespielt und ich denke so, nee, das ist noch nicht vorbei. Ich möchte es noch ein paar Mal spielen.
Ja, ich finde auch. Also es macht einfach Spaß. Es ist leicht zu spielen, hat simple Regeln und ist trotzdem eigentlich immer ganz lustig.
Ja, auf jeden Fall. Ist übrigens von Jordi Adden, der unter anderem auch den Kartografen gemacht hat.
Ui.
Ein schönes kleines Ding, wenn man da irgendwie demnächst mal drankommt. Ich denke mal, dass das auch in dem EU-Vertrieb demnächst sein wird und man es nicht importieren muss. Dann kann man sich das, glaube ich, mal anschauen, wenn man so Absacker mag. Mhm. Apropos Absacker. Denn wir haben jetzt noch ein paar ganz kleine Titel. Zum einen wollen wir mal anfangen mit Links. Das habe ich dir tatsächlich
heute gezeigt.
Aber wir haben, wie viele Partien haben wir schon gespielt? Weiß ich nicht, 5, 6? Ich bin mir gar nicht sicher.
Irgendwann, nachdem ich schon zweimal gewonnen habe und du dann einmal gewonnen hast, hast du gesagt, du willst spielen, bis jemand mindestens dreimal gewonnen hat.
Und dann haben wir trotzdem weitergespielt.
Genau. Also wir haben bestimmt 7 Partien gespielt oder so.
Ja, ja. Und wir haben es auf der Arbeit tatsächlich, habe ich es auch einige Male schon gespielt. Denn dafür habe ich es tatsächlich auch gekauft. Wir sind schon wieder in dem Bereich des Familienspiels und der Zielgruppenfrage natürlich.
Ja, und als ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, das sieht doch aus wie, wie 4 gewinnt. Denn man kann sich das so vorstellen, wir haben wirklich so eine Plastikvorrichtung in der Mitte, die so ein bisschen wie bei 4 gewinnt aussieht.
Ja.
Und wir haben jeder Spielstein in unserer Farbe, die so ein bisschen an Tetris-Figuren erinnern.
Absolut, es sind auch teilweise
Tetris-Figuren. Wir wechseln uns ab, werfen immer eine Figur in dieses... in diese Vorrichtung rein. Wir dürfen dabei keine freien Felder quasi freilassen.
Ja, man darf keine Lücken lassen.
Und wir versuchen entweder die linke mit der rechten Seite in unserer Farbe zu verbinden oder die untere Kante mit der oberen Kante. Wir dürfen dabei auch über Eck und Diagonal gehen und so. Und versuchen aber eben diese Verbindung herzustellen, während der andere natürlich versucht, uns davon abzuhalten und selber eine Verbindung herzustellen.
Genau. Und das ist das gesamte Spiel. Und jetzt werdet ihr ganz schnell wissen, ob das etwas für euch ist oder nicht. Denn als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, ja, das ist es jetzt. Gut, brauche ich jetzt persönlich nicht zu Hause. Ne? Es ist mir jetzt einfach zu simpel. Und diese Meinung, Spoiler, teile ich auch heute noch. Aber weswegen ich es doch habe, beziehungsweise ich habe es eigentlich gar nicht, sondern ich habe es für die Arbeit, ist einfach der Anwendungszweck. Denn es ersetzt für mich ein unspaßiges 4 gewinnt. Also 4 gewinnt habe ich natürlich früher in meiner Jugend viel gespielt. Aber ich sag mal, heutzutage bevorzuge ich dann andere Sachen.
Ich muss aber sagen, dafür haben wir erstaunlich viele Partien gespielt und wir hatten erstaunlich viel Spaß dabei. Ich fand das echt cool, mir hat es echt gut gefallen. Also für das, was es ist. Ich kann das natürlich einordnen, ist jetzt nicht das geilste Spiel aller Zeiten, aber ich finde es auch viel, viel besser als 4 gewinnt. Und für das, was es ist, fand ich es echt cool. Wir hatten Spaß, wir haben bestimmt 7 Partien gespielt. Also
ich glaube, 5 haben wir gespielt.
Oder nee.
Doch, ich habe 5 eingetragen. Vielleicht habe ich aber auch eine vergessen.
Das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten Spaß dran. Wir haben immer weiter gespielt und es hat uns entertained. Also was möchte man mehr?
Ja, die Frage ist natürlich, also das ist kein Spiel, wo ich sagen würde, Simone, komm, lass uns Links spielen. Das wird nicht vorkommen.
Das hast du aber heute gemacht.
Das habe ich da deshalb gemacht, nur für unsere lieben ZuhörerInnen hier.
Ach so, ja. Also ich fand es echt ganz cool.
Ja, aber wie lange hält sich sowas?
Ja, aber ne? Das ist...
Also das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt die nächsten Wochen immer wieder auf den Tisch bringen.
Ja, aber ich denke mir jetzt so, wenn ich ein Kind hätte, wenn wir ein Kind hätten, dann würde ich das jederzeit mitspielen, weil man halt trotzdem genug nachdenken kann dabei.
Genau. Und das ist nämlich das Interessante, weswegen ich auch das hier unbedingt vorstellen wollte, weil ich weiß ja auch, dass hier auch immer wieder die Suche nach Weihnachtsgeschenken ist vielleicht auch oder nach Sachen, die man auch vielleicht mit den Kindern spielen kann. Und ich würde sagen, das ist genau der Zweck. Das ist ein perfektes Spiel, was Kinder gegeneinander auch spielen können, ab einem gewissen Alter. Ich würde sagen, so ab 5, 6 wahrscheinlich, also angegeben auf der Schachtel ist 6. Ich würde sagen, das passt auch.
Ach so, wichtig vielleicht, falls ihr jetzt nur hört, es heißt Links, aber Links mit X am Ende.
Genau, ihr findet es sonst auch in der Beschreibung. Das Interessante bei dem Spiel, was es für mich dann auch nochmal ein bisschen unterscheidet oder so ein bisschen besser noch macht, als wenn es jetzt einfach nur simpel von links nach rechts verbinden ist, ist, dass es unterschiedliche Formen gibt, die auch unterschiedlich groß sind. Also wir haben auch einen Stein, der ist nur ein Feld groß. Wir haben die Tetris-Steine, wir haben nur 2 große. Also die sind alle unterschiedlich groß, unterschiedlich häufig vorhanden. Beide haben aber die gleiche Anzahl an Steinen. Und da gibt's dann doch schon gewisse Sachen, die immer mal wieder passieren in der Partie.
Ja.
Und wo man auch ein bisschen wieder dazulernen kann. Und es füllt für mich die Lücke, wenn du nicht viel Zeit hast, aber du möchtest etwas in der Familie spielen oder mit einem Kind spielen, was nicht super komplex ist, was nicht länger als 10 Minuten dauert, selbst wenn du ein paar Partien spielst, dann finde ich links einen sehr guten Tipp. Und ich glaube, dass das gerade um Weihnachten herum auch ein gutes Ding ist, was man einfach mal an Familien verschenken kann.
Ja, man kommt nämlich auch durchaus mal in Situationen, in denen man sich denkt, Mann, hätte ich den Stein doch eben mir lieber aufgehoben. Den einen speziellen.
Definitiv.
Ja, nee, ist sehr, sehr cool. Also hat mir großen Spaß bereitet, hätte ich nicht erwartet. Daher auch für den Zweck auf jeden Fall Empfehlung.
Genau, aber nur zu zweit spielbar, muss man wissen. Also das ist kein Ding, was man dann mit der gesamten Familie spielen kann, wirklich dann nur zu zweit. Aber ich sag mal, es gibt ja immer wieder Spiele, die Klassiker nochmal neu interpretieren oder besser machen. Und ich sag mal, ein Kind an so etwas heranzuführen, was schon viel gewinnt gespielt hat und mag, ist dann vielleicht auch relativ easy. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Aber
ja,
nichts für jetzt den klassischen Vielspieler, würde ich sagen. Ne? Gut, haben wir noch zwei kleine Roll and Rides für euch mit im Gepäck.
Die sehr ähnlich sind, deswegen besprechen wir sie jetzt direkt miteinander oder hintereinander weg. Mit welchem fangen wir denn an? Mit dem besseren oder dem schlechteren?
Mit dem etwas schlechteren an, nämlich Express Cross. Das ist ein Spiel, was uns Plate Games tatsächlich zugeschickt hat. Und da geht es darum, dass wir Zahlen eintragen. Ganz simpel, wir kennen es von Roll and Rides. Und in der ersten Runde würfeln wir einen Würfel, in der zweiten würfeln wir zwei, in der dritten drei und so weiter. Bis zu 5 Würfel. Und wir dürfen danach wieder anfangen, nur einen zu würfeln.
Genau, und es gibt noch einen durchsichtigen Bonuswürfel. Da darf sich derjenige, der würfelt, immer entscheiden, ob er ihn mit dazu würfelt oder nicht. Der hat teilweise auch negative Zahlen drauf. Und wir müssen immer die Summe aller gewürfelten Würfel eintragen in unseren Block. Und da haben wir eine waagerechte und eine senkrechte Reihe bzw. Spalte. Die senkrechte ist super lang. Ich glaube, da sind 14 mögliche Felder. Und wir versuchen eben, aufsteigende Zahlenreihen zu bilden. Und die soll so lang wie möglich sein. Wir dürfen,
beziehungsweise auch nicht.
Beziehungsweise aufsteigend, aber gleiche Zahlen dürfen hintereinander stehen. Ne? Also auf die 12 darf auch wieder eine 12 folgen und so weiter. Und wenn das irgendwann nicht hinhaut, dann wird quasi die Zahlenreihe an der Stelle unterbrochen. Und wir können dann wieder normal weitermachen.
Weswegen ich aber sage, nicht unbedingt ist, dass es nicht für jede neue Zahl, die dazukommt, unbedingt mehr Punkte gibt. Denn die Punkteanzahl, die schwankt. Das heißt, zum Beispiel kriege ich für 8 Reihenfolgezahlen kriege ich 90 Punkte, für 9 aber nur noch 40. Für 10 wieder 120. Also wir haben so eine wellenformartige Punkteleiste quasi, die auch dann wichtig ist, im Auge zu behalten, weil es sonst dann plötzlich sehr frustrierend sein kann.
Das kann ganz schön fies sein. Ich habe nämlich bei der einen Partie 12 aufeinanderfolgende geschafft in dieser senkrechten Spalte und habe dann nur 80 Punkte dafür bekommen. Während ich für 11, wenn ich da irgendwie einfach gesagt hätte, okay, ich trage das absichtlich ein bisschen blöd ein, dass ich nur 11 habe, hätte ich 150 Punkte dafür gekriegt. Das hat mich richtig geärgert.
Ja, kann ich verstehen. Und das ist auch so ein bisschen der Clou an dem Spiel. Es ist ein schönes Ding, wenn man das ein paar Mal spielt. Ich finde das überraschend spaßig, gerade in diesem ganz seichten Roll-and-Ride-Bereich. Was mich stört, ist tatsächlich die Abwechslung. Also wir haben nur einen Block drin, der ist auch super entspannt gemacht, weil Plate Games ist ja auch Meister der Verpackungsgrößen. Und unten in dem Block, ihr werdet euch vielleicht fragen, wenn ihr die Bilder seht, warum ist denn da was abgeschnitten? Das ist genau dazu da, dass die Würfel in dieser Riege in dem Karton liegen können, sodass die Kartongröße wirklich minimal ist.
Ja, und wir haben einen Block mit den Blättern. Es gibt unterschiedliche Designs, das ist aber nur unterschiedliches Artwork tatsächlich. Denn die Regeln sind bei jedem Artwork gleich. Es ist die gleiche Punkteverteilung. Und das ist das, was wir so ein bisschen schade finden. Also es ist da keine Abwechslung vorhanden, leider.
Ja, also da hätte ich mir mehr Wertungsblöcke gewünscht und da ist es dann doch zu blass, als dass ich das jetzt empfehlen würde. Ich finde den Hauptmechanismus auch mit dieser Überlegung, nehme ich jetzt den Zusatzwürfel noch mit rein oder nicht, finde ich gut. Es ist dann aber doch ein bisschen zu einfach, glaube ich auch. Nicht, dass ich es schon geschafft hätte mehrfach, aber ich glaube, bei dir war es so, du warst jetzt zwei Runden hintereinander schon so, dass du auch diese 14, diese maximal hintereinander folgenden Zahlen auch eingetragen hast. Du hast so den Dreh auch ein bisschen raus.
Ja, und einmal habe ich auch wirklich die maximale Punktzahl erreicht. Wir haben quasi 14, die man senkrecht eintragen kann, 7, die man waagerecht eintragen kann. Und das gibt maximal 300 Punkte. Mehr geht nicht. Und das habe ich schon erreicht. Und bei der anderen Partie war ich auch nah dran.
Ja.
Also das ist, ja, ich habe da jetzt so meine Taktik, wie ich da anfange einzutragen. Und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Außer heute, da habe ich einmal wieder so eine schwankende Punktzahl gehabt.
Ja, also man kann erstmal sagen, das ist ein Spiel, was man sich nicht unbedingt angucken muss, was aber durchaus diesen interessanten Mechanismus hat. Und weswegen wir jetzt direkt noch ein Spiel hintereinander besprechen, was einen ähnlichen Mechanismus hat, das erfahrt ihr jetzt gleich, denn es geht jetzt um Roll to the Top. Das ist ein Spiel, was vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass ich meine, dass Allplay Games hat es tatsächlich in einer Neuauflage herausgebracht. Und das ist ein Spiel, wo es um Schnelligkeit geht. Wir wollen möglichst viel schnell eintragen und wir haben aber einen besonderen Kniff, denn wir haben 5 unterschiedliche Würfel. Wir haben einen W4, wir haben einen W6, einen W20, einen W12 und einen W8, glaube ich, ist es. Und wir haben immer wieder unterschiedliche Anzahlen an Würfeln, die wir in einem Zug werfen. Wir können auch die beeinflussen, beziehungsweise wir können teilweise Würfel austauschen. Wir können dann in unserem Zug auch entscheiden, welcher dieser Würfel in der nächsten Runde vielleicht nicht mehr zur Verfügung ist. Und wir müssen immer aufsteigend die Zahlen eintragen in verschiedene Gebäude. Da ist der Pariser Eiffelturm. Heute hatten wir so einen Space-Needle-Gedöns. Und der Clou ist wirklich, wie gesagt, pyramidenförmig aufsteigend die einzutragen, aber nicht die falschen Entscheidungen zu treffen, weil der andere kann ja vielleicht, wenn er es ein bisschen besser macht, plötzlich ganz viele Zahlen mehr eintragen und nachher deutlich schneller sein. Man kann auch die Zahlen addieren zusammen, um eben noch höhere Zahlen zu bekommen. Oder man trägt sie alle einzeln ein. Man kann auch sagen, die Zahl trage ich diesmal nicht ein. Aber das ist ganz cool. Mir gefällt das.
Ja, und wichtig ist, man muss nicht nur aufsteigend eintragen, sondern auch hier gilt wieder, dass die gleichen Zahlen auch übereinander gehen. Also ich kann eine 1 über eine 1 eintragen. Genau, aber sonst muss ich halt eben drauf achten, wenn ich quasi als Basis eine 1 habe, rechts habe ich eine 2, dann kann auf das gemeinsame Feld oben drüber, muss halt mindestens eine 2 rein. Und damit kann man sich das ganz schön kaputt machen für später. Und ich finde, es ist auf jeden Fall spannender. Denn hier entscheide ich dann wirklich, also wir haben dann Zusatzwürfel, mit dem entscheidet man, ob ein Würfel wegkommt, ob man einen Würfel austauscht. Da hat man so ein bisschen mehr Spielraum für Entscheidungen, finde ich.
Ja.
Und die Pläne sind einfach interessanter. Und ich sehe gerade, also wir haben nochmal eine Sonderversion mit abwischbaren Stiften und laminierten.
Das ist die Laminate-Version.
Die Laminate-Version. Aber wenn man mal bei BoardGameGeek guckt auf den Bildern, gibt es doch noch ganz schön viele weitere Versionen.
Ja, das kann gut sein.
Die man spielen kann und die es da so zur Verfügung gibt. Also das ist auf jeden Fall deutlich abwechslungsreicher. Und deswegen würde ich sagen, gefällt mir das auf jeden Fall auch besser.
Ja, also ich würde sagen, die unterschiedlichen Pläne machen das Spiel dann wirklich sehr interessant, weil man immer wieder anders spielen muss. Es reißt für mich das Ganze jetzt auch nicht in einem Niveau, dass man sagen muss, das muss man unbedingt spielen. Also gerade die Allplay-Version kostet ja auch, ich glaube, 40 € oder so. Das ist es einfach nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt tatsächlich einen sehr humanen Preis bezahlt, nämlich eine Chips-Packung. Wir haben es auf dem Brettspielwochenende von der lieben Cindy Grüße abgekauft. Und ich muss sagen, mir gefällt das gut. Ich finde das nett. Ich finde das gut, aber das ist trotzdem nicht besser als ganz gut. Also für mich geht das auch nicht über eine 7/10 hinaus. Und das ist jetzt kein Ding, was man in der Sammlung haben muss. Auch bei mir würde ich sagen, das ist so ein Wackelkandidat. In einem halben Jahr weiß ich nicht, ob ich das noch im Regal habe oder nicht.
Aber ich würde es auf jeden Fall deutlich länger behalten als das... als das andere.
Ja, das Express Cross, würde ich auch sagen, ist auch für uns jetzt durchgespielt. Ich glaube, das haben wir jetzt genug gemeistert. Vielleicht bringen wir es mal meinen Eltern mit. Die haben bestimmt da auch ein bisschen Spaß dran. Bei Roll to the Top haben wir ja noch ein paar verschiedene Karten, die wir noch nicht gespielt haben. Ich finde die Mechanik ganz cool, aber würde trotzdem sagen, das ist trotzdem jetzt nicht der neue heiße Scheiß. Da muss man auch nicht unbedingt zugreifen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, da habt ihr doch wieder ein schönes Roundup bekommen mit Forestry in Eurogame, mit die glorreichen Gilden von Buttonville, ein wunderschönes Familienspiel, zwei Personen, Stichspiele und jetzt zum Ende auch noch ein paar Roll and Rides. Das war doch wieder ein bunter Blumenstrauß heute. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch auf ganz tolle Titel freuen wie, nein, ich werde jetzt nicht wieder,
ich wollte gerade schon
nicht
sagen,
wieder anfangen. Nachher verlieren wir wieder eine Folge, weißt du?
Ja, vielleicht verlieren wir auch diese Folge.
Also wenn ihr es hört, seid froh, wir haben nichts verloren.
Ja.
Also nicht die Folge zumindest.
Ja.
Wenn ihr euch jetzt denkt, den beiden würde ich gerne eine Nachricht schreiben, ja?
Noch was, wenn ihr bemerkt, die verlorene Folge ist gar nicht verloren.
Die ist verloren.
Sondern die ist nur für uns verloren und wir sind irgendwie doof.
Nein. Das habe ich doppelt gecheckt. Okay. Die ist verloren. Schreibt uns gerne sonst bei Instagram oder per Mail eine Nachricht. Da freuen wir uns immer sehr gerne. Freuen wir uns immer sehr drüber. Uns haben ja viele Nachrichten auch durchaus ereilt. Ich versuche dann auch immer darauf zu antworten. Und ja, bin gespannt, was ihr vielleicht auch für Messe-Geheimtipps noch für uns habt, die wir noch gar nicht am Schirm hatten.
Schreibt uns gerne, was ihr glaubt, worüber wir in der verlorenen Folge noch gesprochen haben. Ja. Vielleicht fällt es uns dann auch wieder ein.
Vielleicht auch, ob wir Gwent jetzt wirklich nochmal ein einzelnes Segment widmen sollen oder nicht.
Sagt gerne Bescheid.
Genau.
Dann machen wir das gerne.
Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Und... genau, und natürlich auch, wie findet ihr da, also was sagt ihr zu Forestry? Ja, also
oh ja.
Das wird mich ja auch mechanisch nochmal, das muss ja nicht unbedingt thematisch sein, worüber ihr uns informieren wollt, aber wenn ihr sagt, das ist für mich eins der Eurogame Highlights, dann schreibt auch mal gerne warum. Genau, einfach egal, worüber ihr schreiben wollt.
Vielleicht seht ihr es ja auch wirklich komplett anders als wir und sagt, Mensch, ihr Unwissenden,
ja,
das
höre ich mir
so
gerne an. Ja,
ja.
Klar.
Freuen wir uns auch drüber.
Sind wir offen für. Diskurs, haben wir ja am Anfang schon gesagt.
Genau.
Diskurs anregen ist immer wichtig. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, macht euch eine gute Zeit.
Ciao.